Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Abend!
Boah, im Ernst, Alter. Oh Gott, Alter. Das waren früher auf den Partys so zu Schulzeiten, Alter. Waren das die letzten Spackos, wenn die irgendwo reingekommen sind und einen auf Mainzelmännchen gemacht haben, Alter. Ich dachte mir, das waren immer, oh Alter, ey, wirklich die.
Super Nerd.
Welcome back. In deiner Jugend.
Ich drück nochmal sehen.
Well, I think I speak for all of our viewers when I say, you're a fucking nerd.
Wobei meine Rage schon ein bisschen weiter geht bei dem Einzelmännchen als jetzt nur das Guten Abend. Ich kann, ich kann einiges mehr, ja. Ich kann zum Beispiel auch das Lachen der Einzelmännchen. Pass auf, das kann nicht jeder.
Okay. So lachen die, Alter?
So haben die Einzelmännchen gelacht. Und geil ist auch, ich kann auch das Auto von dem Einzelmännchen. Ab und zu sind wir in so ein Auto gestiegen und das Geile ist, die machen so die Tür zu und dann so, fahren gleich weg so. Keine Zündung, kein Schlüssel, gar nichts.
Wow, du kannst ein bisschen.
Das Original, das Einzelmännchen-Auto.
Die lachen doch nicht so,
doch?
Alter.
Ja, jetzt will ich mich nicht mit meinem Laptop verbinden, ansonsten könnte ich dir eins zu eins, du könntest es nicht unterscheiden, wenn ich es jetzt, wenn ich jetzt bei YouTube irgendwie googeln würde. Mhm. Aber nachher ist wieder Polen offen, weil, ey, wir müssen jetzt, weil du jetzt deinen Laptop angemacht hast, müssen wir jetzt in Russland irgendwie eine Freigabe verlangen über Proxy und damit ich das bearbeiten kann und weiß ich was alles. Also.
Genau.
Der KGB
so
muss das genehmigen, damit, ja. Weil du jetzt da was eingespielt hast.
Technik Gas mal wieder in Full Effect. Alter, Alter. Okay, ey, wenn du das so auf dem Schirm hast, mir war gar nicht bewusst, dass die überhaupt so viel sprechen.
Du redest von jemandem, der auf eine 4 Stunden VHS-Kassette die Werbeclips immer rausgeschnitten hat und immer die Mainzelmännchen zusammengeschnitten hat. In seiner Kindheit.
Wann rezensierst du die endlich mal, Alter? Ja, wo ist die Mainzelmännchen?
Was soll ich da rezensieren, Alter? Wie soll ich das rezensieren?
Wie? Da gibt's Handlungen, sind sehr kurze, aber... Es gibt sie.
Und dann soll ich 500 Handlungen zusammenfassen oder was? Oder
ja, kannst du so ein Best-of machen, vielleicht ein Special.
Ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass man einen Regisseur rausfindet, oder? Wer ist denn der Regisseur von dem Einzelmännchen?
Ja, da musst du halt recherchieren, Guess.
Da musst du halt recherchieren.
Ja, also wirklich, ja, ey.
Ich weiß nicht, Alter.
Meinst du nicht?
Nee.
Das wäre mal was anderes. Ich sag ja, kannst gleich ein Special draus machen. Da findest du bestimmt noch ein paar Leute, die auch ähnlich fasziniert waren von den fucking Einzelmännchen.
Meinst du, das wird unser Special, unser nächstes Jahr?
Oh, bitte nicht. Also ich hätte tierisch Bock drauf. Also nicht dabei zu sein, sondern eher, wobei doch, das würde ich mir auch ganz gerne reinziehen.
Aber wenn ich
bestimmt noch mehr Imitationen.
Wenn ich das Herr der Ringe Special und das Beverly Hills Special in die Tasche stecke mit meinem Einzelmännchen Special, was die Streams angeht, wärst du schon beeindruckt,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Wärst du beeindruckt? Ja. Okay, ja, gut.
Ich hab Bock drauf. Also allein auch, um zu sehen, wie sowas performt.
Du hast Bock drauf. Ich würde dann natürlich noch so ein paar andere Skills von dem Einzelmännchen dann lernen bis dahin.
Ja, ja, eben.
Ja. Ich würde mich da richtig Method-Actor-mäßig würde ich mich da reinlesen. Ich würde einfach leben wie ein Mainzelmädchen bis dahin. Bis zum Special.
Also gemessen an den Clips, die ich da kenne, haben die ein recht entspanntes Leben.
Mhm. Wie heißt der Main Mainzelmann?
Mhm. Ja, irgendwie.
Das ist die Basisfrage.
Hab ich Ed oder sowas im Kopf? Nee.
Es gibt eine Ed tatsächlich, ja.
Aber das ist er nicht.
Nee.
Okay.
Also einer der meisten. Der am meisten auftritt bei den Einzelmännchen, so, weißt du, der fast bei jedem Clip dabei ist, Anton.
Anton?
Mhm.
Ist das der mit der Brille?
Nee, Anton hat keine Brille.
Okay. Wie heißt denn der mit der Brille? Da gibt es doch einen mit einer Brille.
Weiß ich nicht, irgendein Nerd.
Sagt der hier mit diesem guten Abend eingestiegen ist, Alter. Oh mein Gott.
Das hat nie gefallen.
Alter.
Wir wären auf der Party sofort beste Freunde geworden.
Ja, wenn du so reinkommst, auf jeden Fall.
Wenn ich mich zu dir gestellt hätte, hätte
was ist das für ein Opfer jetzt?
Hätte dich gefreut, oder?
Ja.
Wenn ich da zu dir gekommen wäre, hätte ich mich vorgestellt.
Auch noch so.
Guten Abend!
Wer hätte gedacht?
Ich bin der Guess.
Ja, wir hätten uns auch so kennenlernen können. Und dann hättest du dem Moment wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir später 600 Podcast-Folgen zusammen aufnehmen werden.
Nee, unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich.
Siehst du?
So gesehen hast du Glück gehabt, dass wir uns übers Pokern kennengelernt haben.
Ja, man kann nie wissen.
Konntest du gleich mal auch mit was glänzen, ne?
Aber ist der gleiche Typ.
Also stell mir vor, wir hätten uns irgendwie über Technik kennengelernt, Alter. Das wäre eine Vollkatastrophe.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Ja. Oder du hättest mich so als Hofnarr einfach, hättest dich mit mir unterhalten, um dich zu amüsieren.
Ja, eben.
Ich gehe mal wieder zu dem Spaß, das war lustig.
Mit den Mainzelmännchen. Wow. Ja.
Ja, jeder hat so seine Skills.
Ne, siehst du, ist doch alles gut gelaufen.
Ja, deine Technik, jeder, meine meinst du Mädchen, ja. Ist auch okay.
Schön.
Mhm. Du wirst dich schon wundern, wenn meinst du Mädchen Special und so weiter. Da kannst du nicht glänzen.
Ich sag ja, ich hab Bock drauf.
Stell ich dich in Schatten.
Ja, ja.
Endlich etwas, wo ich Lee in den Schatten stellen kann.
Ja, voll gut, Alter. Ich bin gespannt, was du da so zu erzählen hast über die Mainzelmännchen.
Sehr gut, ja.
Seit wann gibt's die denn eigentlich?
Die gab's vor mir, glaube ich.
Ja, ja, die sind ewig alt, aber weißt du auch nicht.
Nee, kann ich dir nicht genau sagen.
So, du hast ja noch nicht recherchiert.
Nee, recherchiert habe ich noch nicht. Das ist jetzt on the fly hier deine Frage.
Na, das Ding ist, in Süddeutschland hast du ja, also weil ich glaube, das ist wirklich regional abhängig dann gewesen, zumindest so. Auf der ARD hast du ja dann statt den Mainzelmännchen eben regional bedingt immer so ein jeweiliges Ding. Und in Süddeutschland war das halt so ein Affe und ein Pferd.
Okay.
Die Schwäbisch sprechen.
Das war mir auch neu.
Echt? Äffle und Pferdle kennst du nicht?
Äffle und Pferdle, nee, ja. Noch nie gesehen und nie gehört.
Okay. Die hatten sogar so einen scheiß Song, Alter. Wie hieß denn das? Irgendwas mit Hafer und Bananen.
Ein Affe und ein Pferd. So. Kleiner ja. KZ-Witz. Okay.
Die kennst du nicht?
Nee, die sagen
das
mir gar nichts.
Das ist auf jeden Fall das krasse Pendant. Die haben echt eine harte Fanbase, Alter.
Aber wer soll ich die kennen, wenn das Regionalfernsehen war?
Ja, du, was weiß ich. Du hast, also, man, du guckst ja auch hin und wieder Sachen, die ein bisschen überregional sind.
Ja gut, mag sein.
Aber jetzt nicht eben, nicht unbedingt irgendwie das ARD-Pendant der Mainzelmännchen.
Nee, das habe ich noch nicht gecheckt.
Okay.
Noch nie was von gehört.
Was gab's da hier?
Das Pendant zu den Mainzelmännchen. Das
von der ARD?
Also ja, ja. Das ist eine gute Frage. Was hatte die ARD eigentlich als Pendant? Ich glaube gar nichts.
Was?
Ich glaube, da liefen nur die Werbung.
Also bei uns wirklich, ich habe ausschließlich Werbung geguckt, um mir das Äffle und das Pferdle reinzuziehen.
Ne, hier in Berlin gab es, glaube ich, kein Pendant.
Hieß nie so. Ach, siehst du nicht mal, das kriege ich mir zu.
Äffle und Pferdle. Hast du jetzt aber auch einfach gemacht. So. Wahrscheinlich haben die ganz normale Namen und du nennst sie einfach Äffle und Pferdle.
Wenn du das sagst, klingt das eh falsch. Ich muss jetzt nachgucken, wie die
Äffle und Pferdle. Es klingt wie so ein Akzent, wenn ich das sage.
Da, Äffle und Pferdle, es kommt sofort.
Kommt sofort.
Ja.
Nie gesehen.
Wie hieß denn dieser Song, Alter?
Google ich auch mal Äffle und Pferdle.
Mhm.
Ja, kommt sofort. Gibt sogar einen Shop. Kannst T-Shirts kaufen.
Ich sag ja, die hatten eine krasse Fanbase, Alter.
Okay, ich sehe aber richtig scheiße.
Hafer und Bananenblues hieß das Ding.
Hafer und Bananenblues?
Ja, Mann.
Okay. Mann,
Banger. Ja, das war
erste
halt
Frage,
so
warum gibt es Äffle und Pferdle nicht mehr?
Ach, die gibt's nicht mehr?
Nee, Mai 2020 wurde mitgeteilt, dass das eingestellt wird.
Okay. Krass.
Ja. Im Gegensatz zu den Mainzelmännchen.
Die gibt's noch.
Die gibt's noch.
Mhm. Ja, aber eben war ja auch ein regionales Ding. Also in Norddeutschland hatten die dann halt irgendwie andere Einspieler zwischen den Werbeclips. Ja, gut.
Aber haben wir selten hier so Serien oder Zeichentrickfilme so aus unserer Kindheit, haben wir hier noch nicht allzu oft gehabt. So.
Stimmt, ja.
Da sind Lücken.
Oh ja.
Frederik und Pickeldi wurde noch nicht rezensiert.
Die heißen auch Pickeldi und Frederik.
Ist ja jetzt nur völlig egal, in welcher Reihenfolge, Alter.
Bitte, was?
Alter, die heißen nicht Lee und Guess, heißen Guess und Lee, was?
Du sagst doch nicht, ja, bei uns ist das austauschbar,
ach
aber
so.
Wir sind jetzt auch nicht so gebrandet, weißt du, ich meine, aber Archie und Harry heißt Archie und Harry und nicht Harry und Archie, Alter.
Sind trotzdem Archie und Harry oder Harry und Archie,
es
egal welcher Reihenfolge.
Es sind die beiden, aber sie heißen nicht so, weißt du, ich meine?
Was?
Du kannst doch nicht jedes Duo,
na klar.
Kannst doch nicht Sunny und Cher einfach austauschen.
Na klar, Cher Obelix und Asterix geht auch.
Digga, hast du Lack gesoffen?
Naja, das klingt ein bisschen ungewohnt, aber es geht auch. Natürlich ist es,
das geht überhaupt nicht, Alter. So das ist Quatsch. Doch, du kannst doch nicht einfach einen Titel, kannst du nicht sagen, Schuld und Sühne heißt jetzt Sühne und Schuld.
Du, Frederik, was ist ein Besserwisser? Ein Besserwisser, Pickeldi. Na, dann komm mal mit.
Ja.
Frederik und Pickeldi gingen in das Bewegtbild-Banause-Studio.
Digga, nee, also jetzt mal ohne Scheiß. Der,
du, Frederik, was ist denn nur ein besseres?
Bitte ich mal um Feedback, hey. Das ist einfach, das ist der Name, das ist die
um
Marke,
Feedback.
Alter. Ey, ohne Scheiß, sag mal, was ihr davon haltet. Weil
ich
das,
glaube, du bist ein bisschen zu sehr in der Korsett.
Du hast inhaltlich natürlich recht, aber du kannst doch nicht einfach einen Markennamen umdrehen, wie
doch,
du Bock hast.
Das geht.
Ah ja.
Du bist da zu sehr in einem Korsett gezwängt. Du musst dich mal ein bisschen, musst mal ein bisschen offener
ja, ja,
auf die Welt
ich bin,
zugehen.
Total. Liberal war gestern.
Nur weil du das gewohnt bist, dass das so ist, heißt das nicht, dass es anders nicht geht.
Mhm.
Muss ich auch mal öffnen für andere Varianten.
Alter.
Ja. Harry und Archie. Warum nicht?
Weil es nicht Foxy so heißt. Fix. Ganz einfach, ja eben, Foxy und Fix.
Warum nicht ist mal klar. Trick, Track und Tick durcheinander bringen?
Ach, bei dreien geht das dann auch, oder was?
Ja, klar, das geht bei vielen.
Aha.
Es gibt eine unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten.
Gut. Demnächst also Pancho und Sancho von dir. Ich bin gespannt, aber du hast schon recht. Also in die Richtung haben wir wirklich noch nichts besprochen.
Nee, kommt vielleicht noch.
Ja, ist halt auch nicht Moments, cool. Ne?
Also, in Moments rezensiert. Cool, naja, nicht, aber ich mein, würde das Retro gehen.
Warte, wer hat denn hier über diese Kinderserie gesprochen?
Ja, aber die sind ja alles neue Kinderserien gewesen.
Louis, also, oder wie hieß das?
Der hieß der Fuchs, oder? Blue.
Jetzt habe ich gerade Bluey gesagt, da sagst du, nee, der hieß der Fuchs.
Achso, ich habe Louis verstanden. Louis.
Nee, Louis ist eine andere Serie. Nein, Bluey.
Ich habe das B nicht verstanden. Okay. Ich habe tatsächlich Louis verstanden. Und,
Ja, Louis hatten wir auch schon. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte diese Kinderserie.
Ja, ja. Hatte Stefan hier.
Stefan war das.
Mhm. Okay. Aber das ist ja keine Kinderserie aus unserer Kindheit, das ist ja mehr die Kinderserie ja, ja. aus aktueller Kindheit.
Ja. Das Nein, ja weil ich gerade ja gesagt habe, das ist halt nicht besonders cool, über sowas zu sprechen. Und dann ist mir aber eingefallen, wir hatten ja schon mal eine Kinderserie hier.
Mhm. Ja, ich meine jetzt schon so aus unserer Jugend, ja, in den 70ern, 80ern.
Ja.
Pippi Langstrumpf.
Mhm.
Boomer der Streuner.
Ja, Sindbad.
Ja, Sindbad. Pinocchio, wie sie alle heißen. Und hier die Mumins. Und Manni der Libero. Mit Tommy Orner. Hier die ganzen
Fuck, wie hieß denn die andere Tommy Orner-Serie?
Ach so, du meinst, wo er so mit Zeitreisen und
ja,
so.
Ja.
Guck mal hier, Tommy Orner hier, der Michael J. Fox aus Deutschland, Alter.
Ja, wir kriegen die Kurve noch zur heutigen Episode.
Auf jeden Fall, die schlechte Brücke, Alter.
Aber wie hieß die denn, Mann?
Boah, ey. Ich weiß, worum es da ging, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. War richtig futuristisch, das Ding.
Ja, ja.
Krass, Paranoia-Kino vom Feinsten. Der Tommy Orner, Alter. Später hat er Game-Shows moderiert.
Ja. Ah ja, aber ne, so waren halt die Figuren unserer Kindheit. Was willst du machen?
Ja, ich find's auch
so
krass.
Alt sind wir.
Ja, so alt sind wir. Aber ich find's krass, dass wir diese ganzen Urgesteine der deutschen Fernsehunterhaltung noch so miterlebt haben bei ihren Samstagabendshows und sowas. Mhm. Das gibt's ja alles gar nicht mehr. So, jetzt ist ja irgendwie...
Gibt's ja alles hier nicht mehr. Ja, aber stimmt schon.
Sind ja nur Stefan Raab und so, aber irgendwie ja. haben wir dann...
Und selbst der, Alter, hast du mitbekommen, ne? Was
das Comeback ist auf jeden Fall hart gescheitert, ja.
So krass. Und RTL gibt dem jetzt, glaube ich, mittlerweile das dritte Format oder so. Die halten da so dran fest. Also ich weiß nicht, ob das so teuer war, den zu holen.
Wahrscheinlich. Die versuchen jetzt alles.
Na.
Naja, wer noch nicht ausgetauscht worden ist, sind die bewegt mit Banausen.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Und deswegen...
Oft versucht zu canceln.
Oft versucht, vergeblich. Einige kriegen den Hals nicht voll, einige haben die Schnauze voll vor den Banausen, sind ausgestiegen bei uns. Aber einige nach 600 Episoden wollt ihr immer noch mehr Stoff.
Ja.
Sollt ihr kriegen.
Es hört ja nicht auf. Noch gibt es Filme.
Ja, es hört nicht auf. So langsam schließen sich die Lücken von den Sachen, über die man geredet haben muss. Heute haben wir einen Film im Gepäck, den machen andere Podcasts wahrscheinlich in Folge 4 oder so.
Stimmt.
Also
ja.
Der ist schon von der Prio-Liste, so Filme, die wir unbedingt besprechen müssen, ganz vorne.
Und das ist auch
wir
so
besprechen den in der Folge 459, oder?
Ja.
Das ist gut.
Ja, gut, vor allem dadurch, dass ich die ja alle dreimal irgendwie wieder, ist gar nicht lange her, dass ich die alle drei nochmal geguckt habe.
Hm.
Und deswegen bin ich fest davon ausgegangen, dass der Podcast Anlass war.
Du hast ja den dritten, hast du ja rezensiert, irgendwie random.
Ach so, also ich habe hier nur über den dritten
Du hast nur über den dritten geredet, ja. Fand ich auch.
Den zweiten nicht?
Nee, habe ich glaube ich auch in der Rezension gesagt, dass das ein bisschen random wirkt, dass du jetzt einfach nur den dritten besprichst, aber dann kam nichts mehr.
Ja, vielleicht ich war dachte, das auch das nur, jetzt, um dich zu triggern.
Hast mich getriggert da auf jeden Fall. Ich so, okay, jetzt redet ihr über den dritten, Alter, was zur Hölle.
Was zur Hölle. Ja, okay, das klingt nach mir. Aber ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass wir über den ersten schon längst gesprochen haben. Das ist witzig, ne?
Das ist wirklich witzig, ja.
Aber vielleicht auch nur, weil das einfach ein Film ist, den ich immer noch so präsent habe. Das gehört auf jeden Fall auch, der gehört zu den Filmen, die ich mit Abstand am meisten gesehen habe.
Ja, das...
Also weißt du, der ist so in einer Region, wo wenig andere Filme sind.
Kann ich mir vorstellen. Und geht mir ähnlich. Ich habe den natürlich auch oft gesehen und deswegen war das für mich eine komplett neue Welt und das muss man in dem Zeitalter von digitalen Medien lassen. Ich habe zum ersten Mal mir die geschnittenen Szenen angeguckt. Die kannte ich alle nicht.
Mhm.
Und dass du einen Film, den du oft gesehen hast, dass du plötzlich Szenen aus dem Film siehst, die nicht im Film drin sind, die du vorher noch nie gesehen hast, Alter, nach 30 Sichtungen,
ja.
Das ist schon wieder ein krasser krasser Flash so gewesen für mich. So, da dachte ich so, okay, das ist so krass, dass ich jetzt so, dass sie diese Szenen gedreht haben und ich die noch nie gesehen habe von einem Film, den ich halt so in- und auswendig kenne.
Mhm.
Das war schon geil.
Ja, aber das hat natürlich auch sehr viel mit der Entstehungsgeschichte zu tun.
Klar.
Dass hier Dinge gedreht wurden, die dann im Endeffekt komplett für die Tonne waren.
Mhm.
Und dabei natürlich auch viel Material entstanden ist, was dann für sowas wie eben Extras auf irgendwelchen Blu-rays natürlich gefunden ist.
Ja, richtig. Auf jeden Fall. Ja, und ich muss mir ja viele Seniorenwitze mal anhören, jetzt langsam in meinem Alter, aber ich bin da trotzdem stolz, dass ich das Zurück in die Zukunft zum Beispiel einer der Filme ist, die ich damals im Kino gesehen habe.
Das ist auch echt fett.
Und den und
aber IT den bringen und so. Sie jetzt wieder, ne? Aufgrund
ja, von ja, der kommt jetzt wieder ins Kino, ja.
Das wäre eigentlich auch wirklich mal eine Maßnahme, Alter. Also ich meine, wie gesagt, den kenne ich ja echt auswendig.
Mhm.
Aber im Kino habe ich ihn natürlich noch nie gesehen.
Ja, das wäre definitiv ein Anlass. Und ich glaube auch, er läuft im IMAX, oder?
Ja, eben.
Ja, ist schon krass. Schon geil.
Also gut, jetzt hat uns Dave ja die 4K. Sprechen wir jetzt über den eigentlich? Oder ja, machen
ja, wir. Ja, komm, steigen wir ein mit. Okay. Also es geht um Zurück in die Zukunft. Timo Weltenschreiner hat den und den zweiten Teil auf jeden Fall jetzt mal, um mal unsere Trilogie zu vervollständigen. Den hat er für nächsten Monat dann reingeworfen, also hat er jetzt mal diese Auftragsfilme genannt. Deswegen sprechen wir jetzt in Folge 459 mal über Zurück in die Zukunft, Back to the Future.
About Time.
About Time, ja.
Ja.
Und passenderweise.
Wir müssen ja im Vorfeld raten.
Ja.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, du bist bei 10 Punkten.
Gut, ich glaube, es war ein Wink des Schicksals, dass ich diesen Film am 10.10. gesehen habe. Insofern, glaube ich, wollte mir das Schicksal sagen, dass ich auch für dich 10 Punkte bei so vielen Zehnern in den Ring werfe.
Ja, also bei diesem Film glaube ich nun wirklich kein Geheimnis. Ey, ist so krass. Ist auch wieder, ich hatte echt so ein paar stressige letzte Tage und dann habe ich, wenn auch sehr zerstückelt, notgedrungen, aber halt diesen Film geguckt.
Mhm.
Alter, das hat mich so glücklich gemacht. Das ist so, also gibt wirklich wenig neue Filme, die das in mir auslösen, was sowas, so was Filme wie Zurück in die Zukunft mit mir machen.
Ich habe dich ja damals...
Die Musik und alles und so.
Du bist ja sofort bei dem Vorspann mit den Uhren, bist ja sofort in dieser Welt, bist ja, ja sofort drin bei dem Film. Und ich glaube, das ist eins der Filme...
Huey Lewis, Alter.
Ja, The Power of Love, was ein geiler Song.
Der Song einsetzt, Alter, das ist so krass.
Ich wusste, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass er auch selber mitspielt, dass man den sieht. Dass Huey Lewis hier so eine kleine Rolle hat als hier Lehrer.
Wer war das?
Huey Lewis ist derjenige, der mit der Brille dann aufsteht und sagt so, you're too loud. So, weißt du, bei diesem,
so,
bei diesem
Contest Judge, und so weiter. Klar,
genau, der
Contest.
Judge und so weiter.
Ja, Mann.
Das ist Huey Lewis selbst. Ganz geil.
Ha, Vollmeter.
Vollmeter, ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der Filme, für die ich dich immer verarsche, wo du früher mit dem Rücken zum Fernseher irgendwie deinen Podcast vorbereitet hast und da irgendwie alles eingestellt hast. Im Hintergrund lief so Beverly Hills Cop.
Mhm.
Ich dachte, Alter, wie kann man so einen grandiosen Film einfach so nebenbei hinter dir laufen lassen? Und du dann gesagt hast, Alter, du hast den Film so oft gesehen, der läuft einfach und du kennst jedes Szene in- und auswendig. Und Zurück in die Zukunft ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was ja laufen könnte und was nicht schlechter wird dadurch.
Eben.
Ja, Top-Rated Movie Nummer 30.
Mhm.
Great Scott, auch der hier sehr weit oben. Gute Platzierung. Und Robert Zemeckis hat nicht nur diesen 10-Punkte-Film, ja, okay, ich löse es auf, zu verantworten, sondern ist natürlich auch der Regisseur von Forrest Gump. Insofern ist in seiner Filmografie auch ein anderes Meisterwerk zu finden. Grüß an Hoffi. Und der ist auch als Autor gelistet, neben Bob Gale. Von dem hatten wir ja Trespass hier. Der hat zwar auch die anderen Zurück in die Zukunft-Teile geschrieben, also das ist auf jeden Fall sein erfolgreichster Credit, aber Trespass oder die Rap Gang hieß der, glaube ich, auf Deutsch. Den haben wir hier besprochen, ja, hier mit Ice Cube und Co.
Mhm. Ja, also ich meine, Zemeckis, der hat viele echt gute Filme gemacht, ne? Ich muss mal überlegen, wie viele tatsächlich 10-Punkte-Filme dabei sind, aber.
Ja, war nicht alles geil. Von ihm ist natürlich
Roger
auch der Polar Express und so.
Halt auch,
ja, klar. Roger Rabbit ist geil.
Mhm.
Ich habe jetzt diesen letzten noch nicht gesehen, hier. Das war, glaube ich, sein aktuellster. Wo
nee,
er,
da habe ich auch echt Angst vor, Alter.
Ja, ich auch.
De-Aging und alles. Das Konzept klingt super interessant.
Ja, zumal er ja das Pärchen aus meinem Lieblingsfilm vereint, weißt du, was er
ja,
schon
ja, eben.
Was mich schon anzeigt.
Ja.
Aber ja, ist nicht alles.
Flight gut. Mochte ich auch echt gerne.
Ja, also, das ist auch gut.
Mal irgendwie seine Vita durchgehen, aber du hast schon recht, da ist halt viel Schrott dazwischen, so Beowulf und.
Ja, ja.
Aber Castaway ist auch wirklich ein guter Film.
Castaway fand ich auch grandios.
Ja. Death Becomes Her haben wir auch schon besprochen.
Ja.
Er hat schon eine wilde Vita.
Mhm.
Und wir haben uns ja auch beide eine Menge Zusatzmaterial angeguckt.
Ja.
Und da wurde mitunter stark drauf eingegangen, wie das ganze Ding überhaupt zustande gekommen ist. Also erstmal, wie sich die beiden Bobs, also Robert Zemeckis und Bob Gale, überhaupt kennengelernt haben. Die haben zusammen studiert. Und wie die dann überhaupt an dieses Projekt gekommen sind. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Detail aufdröseln müssen.
Im Detail müssen wir es wahrscheinlich nicht tun, aber also ein paar Funfacts halt, sind schon interessant.
Ja, ja, auf jeden. Aber ich finde eben auch, dass tatsächlich so das Drumherum macht ähnlich viel Spaß, sich das anzugucken.
Ja, ja, voll.
Wie der Film selbst. Erst recht, wenn man den Film halt liebt, dann sind solche Informationen halt, ne, die frisst man natürlich auf, so, weil willst du wissen, was ging, und es ist ja auch super spannend, und also Leute, die den Film so oft gesehen haben wie wir wussten eh, dieses Ding mit Michael J. Fox war nicht von Anfang an besetzt. Ursprünglich sollte es jemand anders machen, dann haben die auch schon mit jemand anderem gedreht. Eric Stoltz war besetzt als Marty McFly. Und dann haben die mittendrin halt ähnlich wie mit Aragorn festgestellt, so nach ein paar Wochen, fuck, das ist es nicht.
Ja, ja.
Der ist nicht die Figur. Und
das ist krass, dass sie das nicht durchgezogen haben, weil dann wäre es vielleicht nicht der Erfolg gewesen, dann wäre es auch nicht der Film gewesen, den wir lieben und kennen. Und
also bei ganz
dass
vielen
sie das gemerkt haben,
weißt du,
dass sie dann sagen, okay, das vibet irgendwie nicht und das ist irgendwie nicht so lustig, wie wir uns das vorgestellt haben. Das kann nicht am Drehbuch liegen, das kann nicht irgendwie am Film liegen, das kann nicht an der Story liegen. Wir brauchen, glaube ich, einen neuen McFly.
Also die Krux ist ja, sie wollten im Ursprung Michael J. Fox, weil der alles hatte, was sie sich vorgestellt haben für Marty McFly. Der war aber fest drin bei Family Ties, einer Serie, die sehr erfolgreich war, die ihn halt auch zum Star gemacht hat.
Ja.
Und wo er nicht rauskam. Und die Produktion war aber bereit, da ein bisschen entgegenzukommen. Und haben gesagt, hey, wir verbieten das nicht, dass du das drehst, weil ursprünglich dachten sich halt jetzt die beiden Bobs, so, hey, das ist, wir haben keine Chance, den zu kriegen. Der ist bei Family Ties drin, das ist super erfolgreich, wir kriegen den da nicht raus. Und haben sich gar nicht erst getraut, überhaupt zu fragen. Und als dann aber eben die Produktion und der Sender da keinen Stress mit hatten, haben sie es dann möglich gemacht. Aber das eben erst, nachdem Eric Stoltz schon gedreht hatte, weil die halt im Vorfeld wirklich einfach davon ausgingen, hey, den kriegen wir nicht. So, keine Chance.
Ja, die haben halt von sich aus gesagt, so, wenn das unsere Dreharbeiten nicht behindert in irgendeiner Hinsicht, dann kann er das gerne machen. So.
Und dadurch hat halt plötzlich sehr vieles nachts gespielt.
Ja, das führte dazu, dass Michael J. Fox kaum geschlafen hat, beziehungsweise nur auf dem Weg zwischen diesen beiden Drehs beim Hin- und Herfahren irgendwie genappt hat. Und dann gutes Pensum hatte, aber er wollte auch unbedingt in diesem Film mitspielen, ja. Und Eric Stoltz wurde dann aussortiert.
Ja, der hat das
Kann
sehr
sich
viel.
Kann das auch gar nicht vorstellen, so mit einem anderen, oder? Jetzt mittlerweile, also.
Nee, das sowieso nicht. Also, wenn du einen Film so oft gesehen hast, wie willst du da jemand anderen?
In jeder Rolle.
Aber also. Sie haben ja auch, also, es war nicht so, dass sie Michael J. Fox wollten und dann sich gedacht haben, den kriegen wir nicht und dann die nächste Wahl Eric Stoltz war. Sondern die haben halt wirklich jeden jungen Schauspieler. Und es geht hier wirklich um 17-, 18-Jährige. Jeden in dem Alter haben die sich angeguckt. Und das sieht man dann eben auch in Making-of-Material, dass da schon auch prominente Leute, also aus heutiger Sicht prominente Leute dabei waren. Und die aber halt wirklich nach was ganz Speziellem gesucht haben. Und eigentlich nur Michael J. Fox das in der Form hatte. Und Eric Stoltz war dann schon ein Kompromiss. Und das große Problem war halt, dass der das Ding eher als Drama verstanden hat.
Ja.
Und das eben sehr viel ernster gespielt hat, als es eigentlich konzipiert war. Und das auch, man kann da ein bisschen was von sehen. Also es gibt Material mit ihm, was man, an das man rankommt. Und das ist schon krass, ne? Also wenn du das Ding so bierernst anlegst, du hast natürlich sofort eine ganz andere Tonalität im Film.
Voll.
Und das tut der Nummer nicht gut. Und deswegen ist es halt schon auch immer verdammt wichtig als Schauspieler, dass du weißt, was will das Stück erzählen. So, ne? Also wo mache ich hier mit? Weil du kannst halt nicht einfach dein Ding machen. Muss das Stück bedienen. Also du stehst immer unter dem, was das Stück machen möchte. Und das ist halt ganz klar, also es ist nicht nur eine Comedy, ne? Aber die Tonalität ist natürlich eher leicht. Und eher so auf Abenteuer und Schnelligkeit ausgelegt, als dass das jetzt hier das tiefe Drama wird. Na, und dann musste Eric Stoltz gehen.
Ja, und dann haben sie doch noch Michael J. Fox bekommen.
Michael J. Fox, ja. Und das war wohl mit dem ersten Take, am ersten Drehtag, hat er gleich für einen Lacher gesorgt und damit war klar, hey, das ist er. Also es ist schon geil, wie die Macher das beschreiben, ne? So wie es einfach von einer Sekunde auf die andere kippte und alle sofort wussten, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und ich meine, das ist ja auch was, das gab es halt damals nicht wirklich, also hat man dann eben jetzt wir haben es vorhin angesprochen, bei Herr der Ringe war das nochmal sehr berühmt, aber das ist halt schon was, was in der Regel nicht passiert, dass der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin ausgetauscht wird, wenn schon was gedreht wurde. Ne?
Also, ja, ja. Da spielt auch das Studio selten mit, weil die sagen so, ja, nee, jetzt seid ihr mit bei den Dreharbeiten, wir fangen jetzt nicht immer von vorne an.
Aber die Info haben sie halt im Vorfeld tatsächlich bekommen. Also von dem, das produziert hat, der hat denen die Ansage gemacht, hey, wenn das nicht funktioniert, dann schmeißt ihr hin und fangt einfach nochmal von vorne an.
Ja.
Und da haben sie ihn beim Wort genommen und dann eben sehr viel nachgedreht. Problem ist, die Studios hatten plötzlich so viel Bock nach Test-Screenings auf das Projekt, dass die gesagt haben, geil, wir ziehen das Ding vor, und so sind sie plötzlich total in Zeitdruck gekommen. Und das ist schon geil, weil es ist ja im fertigen Film sind ja trotzdem noch Shots mit Eric Stoltz.
Ja, ja. Da muss man schon genau hingucken, aber
logisch, er ist noch drin. Aber eben, also die haben halt wirklich so gut dann auch geplant und eben Material noch verwendet, was, wo halt klar war, hey, das ist irgendwie aus so einem Winkel oder so von
Overshoulder.
Genau, Overshoulder. Wir sehen ihn nicht in der Totalen und so, weil das funktioniert natürlich nicht, weil Eric Stoltz einfach deutlich größer war. Demzufolge musste dann auch die Freundin von Marty McFly umbesetzt werden und so.
Also hat mir Laura Harden ursprünglich, die Gespielin von The Office hier mit Steve Carell da liiert war in The Office. Das kennt man ja auch in späteren Jahren, das ist ganz lustig.
Mhm.
Die wäre fast in Zurück in die Zukunft gelandet.
Ja, eigentlich war sie schon dabei. Ne? Das ist halt auch bitter dann eben natürlich für
die, siehst, was
die
was für ein Film das wird, was für ein, genau, was für ein, wie krass der Filmgeschichte geschrieben hat und dann du dir vorstellst, da hättest du mitgespielt fast.
Ja, also es war für alle Beteiligten halt eine krasse Wende, weil das eben plötzlich der Erfolg schlechthin wurde. Weltweit war das halt ein Thema. Und ja, Guess hat ihn im Kino gesehen und ich bin neidisch.
Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Wie alt warst du da?
Da war ich 10.
Krass.
Nee, 11.
Okay.
11 war ich bei Zurück in Zukunft.
Das muss so krass sein, Alter, als 11-Jähriger diesen Film im Kino zu sehen.
Ja, war natürlich auch so ein, also in der Schulklasse natürlich Thema Nummer 1, so, weißt du? Also der Film war, ich habe es gelesen, der war 3 Monate Platz 1 der Box-Office-Charts in den USA, und in Deutschland war der auch wochenlang irgendwie...
3 Monate, das musst du dir heute mal vorstellen.
3 Monate, Alter, ganz oben. Das ist heute nicht
vorstellbar. Klar, völlig andere Zeit und
ja,
so.
Ja, klar,
aber...
ist kurzlebiger, aber es ist krass. Also den müssen alle gesehen haben, die in der Schulklasse irgendwie da am Start waren, und alle, die Filme gucken, die sind ins Kino gerannt, haben sich Zurück in die Zukunft angeguckt. Klar, den musste man gesehen haben. Es gab so Filme, Gremlins war auch so ein Film, den haben alle, da sind die alle ins Kino gerannt und mussten den natürlich gucken. Und undenkbar, wenn man sich vorstellt, dass das Drehbuch vorher 44 Mal abgelehnt worden ist, Alter, von verschiedenen Studios, und die gesagt haben, nee, machen wir nicht. Und dann waren die hausieren bei Disney zum Beispiel, und Disney hat gesagt, Alter, was, Inzest? Und wie, seine Mutter baggert ihn dann an, ihren eigenen Sohn und so, vergiss es so, weißt du? Und
das Drehbuch hatte einfach wahnsinnig viele Stadien auch durchlaufen, ne? Also bis das überhaupt so dann geworden ist, allen voran das Ding, dass die Zeitmaschine eigentlich ein Kühlschrank sein sollte.
Stimmt, da ging es schon los, ja. Und aus praktischen Gründen haben die es ja dann geändert, oder?
Nee, die Studios, wie war das? Also zum einen war das die große Angst, dass Kinder das nachmachen.
Ach so. Ich habe nämlich auch gehört, dass die Logistik auch ein Problem wäre, weil die den Kühlschrank ja dann von A nach B immer transportieren müssten.
Mhm.
Und mit einem Auto, warum nehmen wir nicht gleich ein Auto als Zeitmaschine? Es ist ja viel einfacher, weil da können die einfach direkt hinfahren. Also es war so ein bisschen praktischer gedacht.
Ja. Aber ich glaube eben, da schwang auch eine Angst mit, dass das nachgemacht wird. Jedenfalls.
Da sollen die Kinder lieber ins Auto gehen und sollen versuchen, das zu starten.
Ja, das haben sie ja dann in Indy 4, haben sie das doch zitiert, das Ding.
Mhm.
Weil eben auch die Energie.
Als Indiana Jones in den Kühlschrank gegangen ist, waren es ziemlich so, ach so, das war ein
Weil das doch bei dem Atombombentest war, weil der ursprüngliche Plan war ja im Drehbuch, die Zeitmaschine, damals noch in Form von einem Kühlschrank, kriegt die Energie, die sie braucht, um in der Zeit zu reisen, von diesem Atomtest.
Ja, von so einem Atomkraftwerk, genau, ja.
Die da gemacht haben in der Wüste.
Ja.
Und das ist doch bei Indy 4 ist das doch genau das Ding. Er springt doch dann in den Kühlschrank, weil so eine Druckwelle kommt. War das Zitat, ja. Aber das ist natürlich eben aus heutiger Sicht, alles fühlt sich das alles so bescheuert an, diese Ideen, ne? Und trotzdem war das halt mal so, genauso wie das eben Doc Brown, damals noch Professor Brown, eigentlich einen Affen als Haustier hatte und keinen Hund.
Und dann hieß es so, Filme mit Affen als Sidekicks, die sind selten von Erfolg gekrönt, deswegen allein schon das ist so ein bisschen Aberglaube gewesen, haben sie gesagt, so, wir wollen keinen Affen.
Ja, aber dabei haben die das ja gezielt gemacht, ne? Also weil die gesagt haben, hey, Clint Eastwood hat da in dem einen Film auch immer einen Affen als Sidekick.
Ja,
und
genau.
Das hat funktioniert und dann kommen aber die Studios und sagen, ja, Moment mal, das war ein Orang-Utan.
Das war ein Orang-Utan,
Schimpanse.
Ja. Aber das ist natürlich auch legendär, ja genau, der Orang-Utan, der den Mittelfinger zeigt aus dem Auto raus. Ja. Mhm. Aber man muss ja dazu sagen, dass der Produzent, der Name ist mir jetzt entfallen, aber der hat ja einige Sachen voraus, also der hat ja einige Vorgaben gegeben und einige Sachen waren gut und einige Sachen waren nicht so gut. Er meinte zum Beispiel, dieses Professor Brown ist nicht schnittig genug, nennt den mal anders. Und dann, er hat ja dazu geführt, dass er Doc Brown genannt wird, was man heute nicht anders kennt.
Aber der wollte auch einen anderen Film.
Aber er wollte einen anderen Filmtitel, weil er dieses Back to the Future, zurück in die Zukunft, wie soll das gehen? Wie soll man denn irgendwie Back to the Future? Da war man ja noch gar nicht.
Geht doch gar nicht.
Das ist ja voll der Schwachsinn.
Ja.
Und es gab ja diesen einen Comic, der kurz eingeblendet wird und deswegen wollte er diesen Film nach dem Comic nennen. Der hieß irgendwie, keine Ahnung, Spaceman from
Pluto.
Spaceman from Pluto, so sollte der Film heißen. Und Alter, zurück in die Zukunft mit dem Titel Spaceman from Pluto. Und das hat auf jeden Fall Robert Zemeckis ganz cool gehandelt, weil die dann einfach nur so ein Fax zurückgeschickt haben, meinen so, ha, great joke und so hin und her, also so von wegen so, ja.
Das war Spielberg.
Ach, Spielberg war das,
ja,
genau.
Ja, weil die haben eben Zemeckis
Spielberg
und Gale meinten halt so, scheiße, ey, was machen wir denn jetzt? Das ist, der Titel ist der Horror, das können wir nicht bringen, ey. Und dann haben sie Spielberg gefragt. Und der meinte ja so, ey, ich weiß, was wir machen. Und hat einen Fax zurückgeschrieben, meinte, danke für, thank you for your hilarious memo. Please send more. Und so, ne? Also jetzt ist so ein bisschen.
Und dann kam nichts mehr.
Als Witz verkauft und dann kam nichts mehr, ja.
Ja, guter Move.
Spielberg, der Fuchs.
Ja, der hat nämlich die Geschichte produziert, also auch der steckt hinter diesem Hit.
Ja, aber der Film, der den überhaupt ermöglicht hat, dann eben noch zurück in die Zukunft zu machen, weil die ersten Anläufe waren harte Flops. Und der dritte war dann Romancing the Stone. Und da habe ich nämlich neulich auch noch dran gedacht, abgefahren, dass wir über die beiden Filme noch nie gesprochen haben.
Ja, den haben wir, glaube ich, im Lostopf.
Der hieß Juwel vom Nil oder so auf Deutsch,
es gab ja zwei Teile. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten war der erste Teil.
Das war der erste, okay.
Und der zweite hieß auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil.
Richtig. So rum, okay.
Kathleen Turner, Michael Douglas. Das Ding ist ja,
ich damals nämlich auch sehr.
Der hat ja versucht, das Zurück in die Zukunft-Skript oder beziehungsweise den Film ja zu pitchen, nach diesen ganzen Flops, die er gedreht hat. Und deswegen haben wir, das war auch einer der Gründe, warum die Studios gesagt haben, Alter, nee. Und teilweise hat ja Spielberg auch bei den anderen Filmen produziert, wo die gesagt haben, Alter, Spielberg ist so ein schlechtes Omen, weil mit dem haben wir bis jetzt nur Flops produziert und deswegen wollten die erstmal nicht mit Spielberg zusammenarbeiten, was ja voll verrückt ist.
Naja, das ist Used Cars, ne?
Obwohl, genau, Used Cars, obwohl er selber ja voll offen war und Spielberg gesagt hat, ey, ich mach euer Ding so, ich produziere das, das klingt gut so, weißt du? Und dann sind die ja irgendwann dann wieder zu ihm zurückgekommen und auf der Jagd nach dem grünen Diamanten war ja ein Hit finanziell und der war erfolgreich. Und als es dann hieß, okay, Zemeckis kann doch irgendwie einen Film drehen, der erfolgreich wird, dann hat er es ein bisschen leichter gehabt danach.
Ja, eben, aber der Witz ist, das Drehbuch, oder die haben Zemeckis ja nur geholt, um diesen Film zu machen, weil die davon ausgegangen sind, dass das ein Flop wird. Und weil der schon diese zwei Flops hatte, haben sie ihm das Ding angeboten.
Ja.
Und plötzlich wird das ein Hit.
Ja, ja, Zemeckis Plan war aber allerdings, einen erfolgreichen Film daraus zu machen.
Ja, natürlich.
Weil der gesagt hat, okay.
Jeder Regisseur hat den Plan, einen erfolgreichen Film zu machen.
Ja, aber der hat ja schon im Hinterkopf gehabt, dass er Zurück in die Zukunft finanzieren will und hat gesagt, er braucht jetzt irgendwas Zugängliches, was er irgendwie zum Hit machen kann. Und da kam ihm das Drehbuch sehr gelegen.
Naja, insofern, also ich finde es halt nur so lustig, dass die Studios halt dachten, ey, okay, was zur Hölle ist das? Das kann nichts werden. Gib das mal ihm, der hat eh nur Schrott gemacht bisher.
Ja, ja, so ungefähr. Aber komisch, weil zu der Zeit waren ja so Indiana Jones und so ein Abenteuerfilm waren ja voll angesagt.
Ja, aber vielleicht gerade deswegen, dass ich gedacht habe, was ist das für ein
so ein Abklatsch, ja. Quartermain noch nicht gesehen.
Ja. Okay, jetzt haben wir schon viel über das Drumherum gesprochen.
Ja.
Ey, ich fühle mich voll komisch. Also wir müssen ja irgendwie noch erzählen, worum es hier geht, oder?
Ja, ja. Jetzt für diejenigen, die den wirklich noch nicht kennen, wir gehen ja mal vom, Lee sagt ja, man soll vom schlimmstmöglichen Fall ausgehen.
Das ist wirklich was, wo ich mir denke, warum hörst du den Podcast über Filme an, wenn du zurück in die Zukunft
nimmst? Ah, ja,
aber es gibt sie.
Wir können schon kurz die Story umschreiben, weil das ist ja schon der Godfather auf Zeitreisefilme. Und insofern können wir schon mal erzählen, worum es geht, ja. Dann machen wir.
Ach so, das soll ich jetzt machen.
Ja.
Also gut, ganz chronologisch sehen wir eine Montage eines, wir sind in einem Raum und es gibt eine Kamerafahrt über ganz viele Uhren. Und da ist auch schon eine Uhr, wo so ein Typ an einem Zeiger hängt.
Harold Lloyd, das grüßen, ja.
Ja. Was?
Na, es gab doch die berühmte, das war auch eine Hommage an diesen alten Harold Lloyd-Film aus den 30er Jahren. Das war auch einer von diesen Slapstick-Comedy.
Hat es nicht auch Buster Keaton schon
Comedy
gemacht?
Comedy Stars. Nee, es war Harold Lloyd. Das war so ziemlich seine berühmteste, ikonischste Szene, wo er
in
der Uhr
hängt. Ja, ich kenne die Szene, okay.
Das ist Harold Lloyd.
Okay. Ja, eben. Das ist auf jeden Fall schon eine Hommage daran, aber das werden wir eben im weiteren Verlauf des Films nochmal erleben. Das finde ich irgendwie schon ganz cool. Mhm. Aber das sind eben Sachen, ne? Die fallen dir natürlich nur bei der 10. Sichtung auf.
Ja, voll.
Und dann sieht man diese Uhren, wie sie alle vor sich hin ticken und dann diverse Apparaturen, die irgendwie über einen Timer von selbst losgehen. So ein Hundenapf wird automatisch gefüttert und da liegt schon viel zu viel Futter, weil der Hund offensichtlich nicht da ist. Und Marty McFly ist eben gerade in dieses Haus gekommen und guckt sich um und sucht Doc Brown und findet ihn nicht. So, und dann klingelt das Telefon und Doc ruft an und der ist woanders und sagt, Marty, du musst heute Abend um 1:15 zur, wie heißt es, Two Pines Mall.
Ja, so ein Einkaufszentrum halt.
Ja, ja, aber Digga, das ist ja ein legendärer Name auch, weil das ist ja, am Anfang ist doch noch Lone Pipe und dann ist es doch Two Pines, oder nicht? Lone Pine, Two Pine, Alter, was ein Zungenbrecher. Na, jedenfalls will er, dass er ihn dort trifft, mitten in der Nacht, weil er sagt, ich habe ein krasses Experiment vorbereitet und du musst mir helfen. Sagt er, ja klar, kein Problem. Und dann testet er noch, also da macht er davor, ne, seine Gitarre antestet, weil er da ja, Doc Brown hat da einen riesen Lautsprecher rumstehen und diverse Verstärker dranhängen und Marty ist halt Musiker, Gitarrist von so einer Band, steht tierisch auf Rockmusik und will das antesten und dann bläst ihn erstmal ans andere Raumende. Und dann kommt das Telefonat und die verabreden sich eben für die Nacht. So, und dann sehen wir, wie Marty spät dran ist und zur Schule muss und dann kommt ein ziemlich legendäres Ding, weil er schwingt sich auf sein Skateboard, hängt sich ein Auto hinten dran und fährt dann so erstmal Richtung Schule. Total lässig. Und das Ganze eben zu Huey Lewis.
Power of Love, ja. Legendär.
Ja. Und in der Schule angekommen, trifft er seine Freundin. Die sagt ihm, hey, du musst den anderen Eingang nehmen, weil sonst sieht dich der Typ und du bist dann das 4. Mal in Folge zu spät. Trotzdem wird er natürlich entdeckt und wir erfahren, er ist eben einer von der Sorte, die gerne mal zu spät kommen. Und er hat aber Musik im Kopf und will deswegen bei diesem Wettbewerb mitmachen. In der Schule gibt es so einen Talentwettbewerb und da will er mit seiner Band performen und das macht er dann auch an dem Nachmittag. Und kriegt da aber eben nur das Feedback, dass sie schlichtweg zu laut sind. So, und dann hat er eigentlich so ein Demo-Tape, was er an Plattenlabels schicken möchte und ja, macht das aber nicht, weil er sagt, hey, was, wenn die mich ablehnen, und er hat so ein bisschen Angst davor. Und seine Freundin bestärkt ihn dann. Das ist jetzt viel zu viele Details, unterm Strich.
Ja, machst ein bisschen den Dave,
ja. Ja, oder?
Ja, voll.
Hab ich auch gerade gedacht.
Du schreibst jede Szene. What the
fuck, Alter, das ist viel zu viel.
Der Punkt, du solltest ist, keine VHS-Kamera schreiben, auf jeden Fall.
Ja, Marty McFly ist auf der Highschool und als er sich dann nachts mit Doc Brown trifft, um ihm bei diesem Experiment zu helfen, was Zeitreisen beinhaltet, geht eine Menge schief, weil Doc musste Plutonium beschaffen von Libanesen, Terroristen auch noch, die kommen zurück, um sich das wiederzuholen und erschießen dabei Doc Brown.
Da war eine Fake-Bombe, muss man, da hat er den untergejubelt zu dem auch noch.
Ja, ja, genau.
Die wollten, dass er eine Bombe baut und so weiter und die,
ja, weil er hat sich halt das Plutonium gezockt, ne?
Richtig,
das ist ja das Ding. Er braucht halt Plutonium, um seine Zeitreise, seine Zeitmaschine, die im DeLorean ganz legendär ist natürlich, mit dem berühmten Fluxkompensator.
Making DeLorean great again.
Und dann will Marty im DeLorean flüchten vor den libanesischen Herren und dabei überschreitet er diese berühmte Marke und reist zurück ins Jahr 1955.
Ja, also wir sehen vorher, wie diese Zeitreise funktioniert anhand des Hundes. Ja,
genau, das ist das Experiment, was Doc ihm zeigt. Und
richtig.
Jetzt hat er eben das Problem, dass er im Jahr 1955 gestrandet ist. Da gibt es Doc Brown auch schon. Da hatte Doc auch gerade die Idee für diese Zeitreisen. Nur jetzt muss er erstmal Doc davon überzeugen, dass er gerade aus der Zukunft gekommen ist. Das klappt dann einigermaßen.
Ja.
Und jetzt muss er aber alles dran setzen, dass seine Eltern auch den Verlauf nehmen, den sie früher genommen haben, weil er durch seine Ankunft da nämlich dazwischen gegrätscht ist, unwissend. Und ja, so muss er an der Highschool mit seinen Eltern dafür sorgen, dass die sich verlieben und parallel seine Rückreise irgendwie planen.
Ohne zu sehr eingreifen zu dürfen, weil wir wissen ja, Das ist nicht so cool, wenn man in der Vergangenheit zu sehr rumfuscht.
Naja, und damit ist eben, was so Zeitreisen angeht, halt schon diese, naja, du hast gesagt, Mutter aller Zeitreisefilme, ne? Oder wie ist
ja,
das genau?
The Godfather, ja.
The Godfather. Das ist halt wirklich so eine Sache, ne? Weil viele Filme, die sich mit Zeitreisen befassen und groß waren, Terminator ist ja auch so ein Ding, die haben sich halt, die mussten natürlich Entscheidungen treffen. Und dann hieß es halt, hey, wir erzählen, wenn du zurückreist und dort Dinge veränderst, hat das Auswirkungen auf die Gegenwart. Und deswegen ist halt das große Problem, dass wenn Marty jetzt zu viel verändert, gefährdet er seine eigene Existenz. Also das ist im Grunde schon passiert, weil eben die Eltern sich durch seine Ankunft erstmal nicht so verliebt haben, wie sie sich ursprünglich verliebt haben. Ja. Und er jetzt dem Ganzen halt auf die Sprünge helfen muss. Und dabei halt immer mehr Gefahr läuft, Dinge in der Zukunft zu verändern.
Ja, und er steht ja auch so ein bisschen zwischen dem, dass sich die beiden verlieben, weil nämlich seine Mutter sich in ihn verguckt. Mhm. Was ja die Sache erschwert. Ja, Calvin, ja.
Ey, da sind so viele schöne Details. Ja, ich meine, also man muss natürlich auch ein bisschen ignorieren, dass dieser Film unterstellt, dass Chuck Berry das Ding nur geklaut hat.
Ja, gut, okay. Aber ich fand es auch grandios, wie es gefilmt worden ist. Ich meine, diese legendäre Szene, weißt du, wo er dann so abgeht an der Gitarre und dann alle möglichen Gitarristen der Musikgeschichte auch kopiert, von Jimi Hendrix über Pete Townsend und Co.
Ja.
Und wie er dann hochguckt und mal so.
Wie heißt der Gitarrist von AC/DC?
Das war Angus Young,
genau.
Ja, genau, der. Wobei er ja auch den Chuck Berry-Step da kopiert hat, weißt du, mit diesem. Das war ja ursprünglich.
Das war von Chuck Berry?
Das war Chuck Berry, dieser, genau. Und dann Angus Young hat das ja von ihm geklaut.
Ach, okay.
Und was ich ja so geil finde, ist, dass du erstmal so die Gitarre siehst und wie er darauf abgeht und du denkst, okay, das ist wie in anderen Filmen, ist irgend so ein Fake, weil sein Gesicht wird ja nicht gezeigt. Mhm. Und dann fährt die Kamera ganz langsam hoch und du siehst, es ist Michael J. Fox, ja, der gerade spielt, weil der wirklich Gitarre spielen konnte. Mhm. Das fand ich so geil, weil in anderen Filmen siehst du natürlich so den Oberkörper, weißt du, siehst die Gitarre, aber du siehst gar nicht, wer die spielt. Aber dass das hier so aufgelöst wird, dass man sieht so, nee, Freunde, das ist hier der Hauptdarsteller.
Mhm.
Fand ich schon ganz geil, wie er dann abgeht und wie er dann so hochguckt und mega Szene, Alter. Da hatte ich auch gern Sau. Ich hab mich so gefreut, Alter. Ich habe mich an so vielen Momenten so gefreut, dass diese, obwohl ich wusste, was passiert.
Ja, weißt du, das ist genau das. Man weiß genau, noch, was passiert.
Ich feuer immer noch seinen Vater an, weißt du, dass der endlich mal den Mut aufbringt und so weiter. Und wenn er so seine Faust ballt und so, und da klatsche ich in die Hände und freue mich wie ein kleines Kind. Das ist mega.
Ja, der Vater, das ist auch so ein Ding, ne? Wie er das spielt, das wäre in vielen anderen Filmen wahrscheinlich maßlos drüber.
Ja.
Aber in dem Mikrokosmos funktioniert das.
Aber das war für Zemeckis auch super anstrengend, wie der den angelegt hat.
Crispin Glover, ne?
Ja, weil Crispin Glover gemacht hat, was er will. Der hat sich nicht an Markierungen gehalten.
Nee, ich hab's
der
gesehen,
ist plötzlich aus dem Bild gegangen, weißt du, hat die Tür ganz komisch aufgemacht, wo ich gesagt habe, kannst du die Tür normal aufmachen? Er so, nee, so würde er das machen. Ja. So, weißt du, er war völlig in Character. Hat auch dazu gesorgt, dass er im zweiten und dritten Teil dann, dass er derjenige ist, der dann nicht mehr so viel Raum eingenommen hat und dass er dann rausgeschrieben worden ist. Aber nichtsdestotrotz hat er hier natürlich auch eine ikonische Rolle als Vater von McFly.
Ja. Ja, und eben wie das in der Tonalität miteinander funktioniert, ist halt voll wichtig. Und ist halt schon krass, Alter. Ich frage mich, was Eric Stoltz da gedacht hat. Weil wenn du dir jetzt Crispin Glover anguckst und was er da spielt, da kannst du doch nicht bierernst gegenhalten. Also du brauchst ja ein Gegengewicht irgendwie.
Ja, natürlich ist das Comedy, ja. Obwohl du natürlich auch Filme hast, wo du, jetzt fällt mir zum Beispiel, weil du gesagt hast, Jenna Ortega hat das ja sehr klein gespielt in diesem Ghost, war das Ghostbusters? Oder nee, in Beetlejuice 2 genau war das. Wo ja Catherine O'Hara zum Beispiel auch sehr komödiantisch ist und laut und weißt du und drüber. Und sie ist total, eigentlich, sie spielt das normal oder ernst oder so, weißt du. Also du kannst auch so Nebencharaktere haben, die total drüber sind und du kannst das Ganze trotzdem
anlegen. Aber
eben
ist das, diese Gewichtung so, die muss halt die Regie festlegen. Und es gibt hier ja auch Figuren, die einigermaßen geerdet sind. Das ist ja nicht jede Figur ist hier so drüber.
Ja, einige, ja.
Aber Biff würde halt, wenn der irgendwie weiter unten angesiedelt wäre, würde das auch nicht funktionieren.
Biff ist der Erzfeind von Marty McFlys Vater, gespielt von Tom Wilson. Auch legendär. Ja. Hallo, McFly! Und was ich auch geil fand, das hatte ich natürlich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass in seiner Gang Billy Zane einfach mal rumhängt, weißt du? Er ist
das
einer von seinen,
du nicht.
Nee, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass der da mitspielt. Also, oder ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr, aber Billy Zane ist für mich so seit Titanic präsent, aber dass der schon bei Zurück in die Zukunft dabei war, das wusste ich nicht mehr, das fand ich auch krass. Hat ursprünglich, glaube ich, auch für die Rolle von Biff vorgesprochen. Ja.
Für Madi.
Ach, für Madi war das? Ja. Ach, okay, alles klar. Und ist dann so der Sidekick vom Bösewicht geworden.
Das ist schon krass, ne? Sprichst für die Hauptrolle vor und dann kriegst du halt Edelkomparserie.
Aber landest in einem der krassesten, bekanntesten Filme der Filmgeschichte. Also ich glaube, der freut sich schon, dass er mitgespielt hat.
Back to the Future in deiner Vita steht. Richtig. Das ist schon auch nicht verkehrt.
Also ich glaube, er ist froh, dass er nicht gesagt hat, ja gut, dann scheiß drauf, dann will ich nicht oder so, sondern dass er da trotzdem mitgemacht hat.
Nee, klar.
Ja.
Ja, und auch Alter, Doc Brown, ne, ist auch so ein Ding. Das würde halt, wenn da jemand anderen reinsteckst, funktioniert das auch nicht mehr.
Ja, ja. Genauso ikonisch wie die Rolle von Marty McFly ist definitiv die Besetzung von Christopher Lloyd. Hast du recht, das ist so. Kannst dir niemand anders in dieser Rolle vorstellen, dieser verhuschte Professor. Der hat sich an einem Dirigenten orientiert und an Albert Einstein, glaube ich. Das war die Mischung, wie er diese Rolle angelegt hat, optisch. Und aber natürlich ja, aber der Prototyp eines verrückten Professors. So, weißt du?
Ah ja, aber es ist super spannend, was er eben mit seinen Armen und Oberkörper macht und so. Und Digga, also ich meine allein, dass dieser Film natürlich verantwortlich dafür ist, dass es Rick and Morty gibt.
Ja, stimmt.
Das hat viele, naja, also ich will jetzt nicht sagen Nachahmer, aber es gab halt schon so ein bisschen Ableger, ne, und hat natürlich einfach wahnsinnig viele Sachen inspiriert. Und ich meine, wie viele Zeitreisefilme gibt's, die an irgendeinem Punkt in der Story auch mal zurück in die Zukunft zitieren?
Mhm.
Weil wie du sagst, so, die haben halt einfach da die Messlatte gelegt und alles, was danach kam, musste sich so ein bisschen daran orientieren. Okay, was jetzt erzählen wir was über Zeitreisen. Entweder wir machen was komplett Eigenes. Und dann muss das aber halt auch passen oder wir müssen uns irgendwie an Zurück in die Zukunft orientieren.
Ja. Wie auch an einer Stelle die vierte Wand einfach durchbricht und guckt in die Kamera und sagt so, wir müssen zurück in die Zukunft. Und dann den Titel halt.
Ey, es ist, ich hab's mir ein paar Mal angeguckt. Es ist haarscharf, ne? Also.
Ob er in die Kamera.
Ja, ja, es ist super nah am Kamerablick.
Ja.
Aber das macht's auch so genial, ach, weil so kurz, er halt so, den scheiß Filmtitel sagt, Alter.
Ja, ja.
Und der das zeigt ist ja, glaube ich, auch. Episch, Alter. Ja. Er zeigt mit dem Finger in die Kamera und so. Guckt aber so haarscharf dran vorbei. Also es kann sein, dass er für eine Millisekunde reinguckt, aber es ist. Also
für mich war es nicht zu erkennen, wenn du jetzt da nicht auf Pause drückst. Ich dachte,
ja, doch, ich bin ein paar Mal zurück, ey, weil das wollte ich wissen, weil ich war auch so, ich so, Digga, das war doch ein Kamerablick.
Okay.
Und dann so, nee, kann ja nicht sein. Und dann, ja, aber super spannend. Auch eben, dass es genau in diesem Moment ist.
Hm.
Und was war das noch neulich? Du meinst doch, ach, das war beim Paul Thomas Anderson Film, wo du meintest, dass irgendwelche Leute auf Letterboxd behauptet hätten, dass das erste Mal ist, dass irgendwie ein Protagonist den Titel des Films
sagt. Naja, der Hauptdarsteller. Da hieß es, dass das erste Mal ist
absoluter Käse.
Ich fand's auch Käse, Mann. Das haben wir ja schon in dem Film, haben wir das ja schon widerlegt, haben wir gesagt, so, das ist Blödsinn, das glaube ich nicht.
Also, wenn wir jetzt hier ein bisschen nachdenken, fallen uns da 10 Filme ein, Alter.
Ja, ja, auf jeden Fall. In dem Fall war jetzt
Rocky, Alter. Jetzt hier klar, hier war es Christopher Lloyd, aber ja, wie oft sagt Rocky seinen Namen?
Ha, stimmt.
Also.
Sagt Rocky seinen Namen?
Natürlich, der stellt sich doch andauernd auch vor und, also allein als er sie kennenlernt, sagt er doch, dass er Rocky heißt.
Haben die Äffler und Pferdler auch ihren Namen genannt in den Clips?
Warum willst du jetzt unbedingt wieder dahin abbiegen, Alter?
Na, die waren ja noch vor Rocky, dachte ich so. Wir haben jetzt noch ein früheres Beispiel.
Das weiß ich gar nicht, seit wann es die gab.
Okay. Ging jetzt von deiner Kindheit aus.
Das ist auch nicht vor Rocky.
Aber ist Rocky ja, ist nah dran. Ist nah dran.
Jetzt macht er mich noch älter, ey. Okay. Wo waren wir? Bei Christopher Lloyd und wie er die vierte Wand durchbricht.
Ja, wir waren bei Christopher Lloyd gewesen.
Ja, und da sagt das eben. Back to the Future.
Mhm.
Hint, ich meine, Alter, Roads, where we going, we don't need roads.
Ja, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen natürlich.
Ich wollte noch nachgucken, weil der ist doch auch garantiert bei dieser AFI-Liste
in
den Top-Zitaten.
Der ist da ganz
gut. Der ist in den Top 10, oder?
Ja, ja, also.
Okay.
Ja.
Das ist so geil, der Satz, Alter.
Mega, Mann. Und du hast so viele Sätze hier, weißt du, die irgendwie cool sind und die man zitieren kann. Du weißt sofort, okay, es geht um Zurück in die Zukunft, so weißt du. Also es ist grandios. Wir haben auch so einen Kumpel von uns, der hat auch den Spitznamen McFly, obwohl er ihm überhaupt nicht ähnlich sieht. Aber der war auch immer so, der war so ein bisschen schwer von KP und hat manchmal so Sachen langsam kombiniert. Und deswegen hat es so gepasst, dass wir den immer
das
mit McFly angeschrieben
aber
haben.
Aber auch, glaube ich, den gab es überall. Alter.
Ja, in jedem Freundeskreis gab es
ja,
auch
ja,
den McFly. Ja.
Dass dann auch dieser Move, ne, so auf den Kopf.
Auf den Kopf hauen, ja.
Klopfen,
auf Kopf klopfen,
und
genau.
So ist jemand zu Hause. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gibt wenig Filme, die so einen Eindruck nicht nur in der Filmlandschaft, sondern halt auch in der Popkultur und sonst wo hinterlassen haben.
Ja. Und jetzt aus meiner Warte, ich meine, wir sind in den 80ern groß geworden, Alter, da gab's den Terminator, da gab's Rambo, da gab's Axel Foley. Alles coole Charaktere, ich liebe sie alle. Aber Digga, der Dude mit dem Skateboard und der Down-Weste, das war der Typ, mit dem ich mich identifiziert habe, wo ich gesagt habe, okay, der ist wenigstens näher an mir dran, so, weißt du, als jetzt irgendwie diese Kampfmaschine. Insofern ist McFly halt auch so ein Typ, so ein Everyday-Guy, so, weißt du, als Hauptrolle im Hauptcharakter. Das ist mal, das ist mal cool.
Naja, und spätestens nach dem zweiten wollten wir alle ein scheiß Hoverboard.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, die Wichser, ey. So auch wie Nike das Ding Volley genommen hat und so. Aber ja, da sprechen wir dann nächsten Monat drüber.
Genau, da geht's dann um Sequel.
Ja.
Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist tatsächlich die schlechte Maske von Lea Thompson, als sie gealtert ist.
Findest du?
Also in heutigen Zeit.
Ja, okay, gut.
Ja, weil du sie vergleichst mit dem wahren Vorbild und die sieht mit über 60 immer noch sensationell aus und sieht immer noch toll aus. Also die haben sie viel hässlicher und dicker und aufgedunsener gemacht, als sie dann.
Naja, aber das sollte ja so sein. Ja, also war ja dann, es gibt,
weil sie auch
ja,
gerne
es gibt
und
ja
so.
Zwei Versionen von ihr in alt. Und die andere ist ja nicht so.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Klar, aus heutiger Sicht ist die Maske nicht mehr perfekt.
Ja, das war aber auch nur so jetzt mit einem Augenzwinkern, weil sie halt wirklich sehr gut gealtert ist und heute halt, weißt du, noch viel älter ist, als sie im Film war, aber halt viel besser aussieht, das meine ich. Und was ich auch noch vergessen habe, ist, dass sie ja die Mutter ist von Zoe Deutsch.
Ach ja.
Und Zoe Deutsch hat, habe ich nämlich gelesen, hat ihr Kleid aus der Rücken gezogen von diesem Under the Sea Ball, von diesem Schulball. Hat sie für Halloween geklaut und ist praktisch als ihre Mutter
gegangen in Zukunft,
hat aber riesen Stunk vor der Mutter gekriegt, weil sie sich einfach dieses ikonische Requisit für eine Halloween-Party geklaut hat.
Und ich dachte nämlich noch bei der Szene im Auto, dachte ich noch so, ey, das Kleid ist schon richtig cool auch so. Das hat auf jeden Fall eben auch so ein bisschen das Potenzial, eben zu so einem ikonischen Ding zu werden.
Voll. Voll, ja. Hat ihre Tochter einfach mal für eine Halloween-Party geklaut.
Zu Hause. Oh, Alter, das ist ja krass, Mann.
Fand ich auch eine geile Story, ja.
Wie cool.
Ja. Großartig. Ja. Die Belohnung waren am Ende vierfach Oscar-Nominierungen. Also Drehbuch war nominiert, Sound war nominiert, beziehungsweise Musik. Und den vierten hat er gewonnen für Effekte. Beziehungsweise Sound Effects Editing, wie es hier heißt. Den hat er dann nach Hause gebracht. Aber fand schon cool, dass er damals trotzdem noch in diesem Oscar-Rennen war, obwohl es ja ein.
Ja, aber wie kann da, also jetzt rückblickend auch, wie kann der Score keinen Oscar gewonnen haben?
Ja, das ist schon wirklich wild, weil der ist schon auch sehr ikonisch, ja.
Also die Melodie, jedes Mal, wenn ich diesen Film geguckt habe, dann pfeife ich hinterher das scheiß Hauptthema, Alter.
Und eine Sache, wo ich auch ein bisschen widersprechen muss, weil ich habe ja recherchiert dazu und es gab ja diese Fun Facts. Und da stand zum Beispiel drin, dass der DeLorean selber einen richtig schlechten Ruf hatte, weil der eben öfter auch mal abgesoffen ist. Und der ist nicht so ikonisch, wie dieser Film ihn darstellt, wo ich gesagt habe, Alter, aber das wird doch im Film auch thematisiert, dass der nicht immer anspringt, wenn er anspringen soll. Weißt du? Und dass der mal auch so Probleme macht an manchen Stellen, wo er halt keine Probleme machen sollte. Insofern.
Ja, das war eine mörderdämliche Karre. Es wurden ja auch nicht wirklich viele davon produziert. Also soweit ich weiß, war auch das große Problem, dass der wirklich komplett diese Stahlummantelung hatte, also hat diese Stahlkarosserie, dadurch halt viel zu schwer ist und dadurch wohl auch Unmengen verbraucht hat und halt einfach überhaupt nicht wirtschaftlich war.
Ja, war ein mieser Flop.
Und ich glaube, es gibt noch irgendwie so eine zweistellige Zahl, habe ich mal irgendwo gelesen. Gibt halt natürlich so ein paar Hardcore-Sammler. In der Schweiz ist auch einer, der noch wirklich auch damit rumfährt, so, der hat irgendwie einen funktionstüchtigen DeLorean. Und klar, das ist natürlich ultimativer Nerd-Shit.
Voll.
Aber so ein DeLorean in der Garage stehen, also wird wahrscheinlich niemand von uns Nein zu sagen.
Nee. Das ist schon, ich glaube auch die, es gab glaube ich drei von den Modellen, also von des DeLoreans für verschiedene Aufnahmen, also für die Close-Ups und so Co. Und ich glaube auch irgendjemand sehr berühmtes von den Sammlern hat sich einen von diesen DeLorean-Modellen irgendwie gekrallt und hat ihn bei sich in der Collection zu stehen.
Ja, also da muss man natürlich auch jetzt wieder die Effektleute loben, so die ganze Art Direction, weil die haben natürlich den DeLorean erstmal auf Zeitmaschine umgebaut. Und allein eben dieses Ding, Alter, scheiß Fluxkompensator.
Ja, der berühmte Fluxkompensator.
Also ist halt so ein MacGuffin, aber wie geil ist dieses Ding, weil man sich's halt merkt, ne? Das, und allein dann auch dieses Display, wo die Zeiten, ne, also von wo du kommst, wohin du gehst und so, wo das alles mit drauf ist, ist auch so ikonisch.
Ja, wie oft wurde der Film alleine schon zitiert jetzt in der Zwischenzeit in diversen Serien und Filmen.
Hm.
Das ist Wahnsinn.
Na. Ja, so haben sie echt was für die Ewigkeit geschaffen mit dem Film. Ist schon krass. Also der altert auch nicht schlecht, auch wenn es natürlich Effekte gibt, die sahen wahrscheinlich damals schon nicht hundertprozentig geil aus.
Mhm.
Na, so das Ding mit der Hand zum Beispiel, der Shot funktioniert halt einfach nicht.
Ja, das.
Wo er seine Hand anguckt, die dann langsam verschwindet.
Weil er sich ja langsam auflöst und seine Familie von den Fotos auflöst, genau, da wird's eng. Mhm.
Aber ansonsten, also gerade auch so eben die Practical Effects, also sind immer noch so fett. Dieser Shot, diese Totale von der Straße, nachdem der Wagen weg ist und du nur diese zwei brennenden Spuren hast.
Mhm.
Digga.
Ikonisch.
Das drehende Nummernschild da und so, das sind so Sachen, ey.
Ja, ja, voll. An dieser Stelle würde ich einen YouTube-Kanal empfehlen. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt, wie der heißt. Der heißt Could You Survive the Movies? Und die Folge über Zurück in die Zukunft ist halt auch bei den Specials drauf, wo so ein Typ einfach mal so Szenen aus dem Film nachstellt und dann sich überlegt, okay, könnte man das überhaupt überleben, wenn Doc Brown zum Beispiel diese Kabel zusammenführt, während dieser Blitz einschlägt, weißt du, und was würde wirklich mit dem menschlichen Körper passieren? Und dann stellt er das nach mit so einem Puppenmodell oder so und sagt dann so, okay, das würde wirklich passieren, dein Gehirn würde schmelzen und weiß ich was alles. Mhm. Und der hat halt so
und
eine...
Und was ist rausgekommen bei der Doc Brown Sache?
Naja, das ist irgendwie, keine Ahnung, dass kein Mensch das überleben würde, dass du innerhalb von einer Sekunde zum Beispiel sterben würdest in diesem Moment, wenn du da irgendwie...
Aber er trägt ja Handschuhe.
Spielt keine Rolle. Guck dir einfach die...
Okay.
Geht 20 Minuten. Was ich aber sagen wollte ist, richtig geile Production Value bei seinem Format.
Mhm.
Weil der nämlich mit diesem DeLorean auch die Sachen nachstellt, mit diesen Spuren und so hin und her und was die Kostüme angeht und so wie er das irgendwie so nachbaut, das sieht alles so unfassbar liebevoll und echt aus und so, was er da macht. Krass. Und so und hat auch teilweise 26 Millionen Aufrufe bei seinen Filmen. Also und hat auch schon Jurassic Park durchgenommen und Maverick und so. Super, super interessant.
Aber Kevin allein zu Hause, das war nicht er, ne? Das waren irgendwie die Mythbusters oder so.
Ich weiß nicht, ob er da eine Folge gemacht hat.
Es haben sich doch auch mal irgendwann welche mit den Verletzungen, die bei Kevin allein zu Hause so erlitten werden, befasst und halt festgestellt, ja, also wenn du einen Farbeimer aus der Höhe volle Lotte gegen den Kopf kriegst.
Ach, das hat doch der Horrorfilm Wally, genau.
Ist halt nichts mehr vom Kopf übrig. So.
Ja, das hat doch dieser Horrorfilm, den wir hier hatten. Hat das
auch, ja, stimmt. Da welcher war das noch?
Der spielt auch zu Weihnachten.
Ja.
Und dann, der Kopf war zermanscht auf jeden Fall. Ja, aber das war, glaube ich, auch eine Kevin-Hommage.
Okay.
Eine Home Alone-Hommage.
Aber ich glaube, das waren irgendwie diese Typen, die sich mit sowas, egal.
Ja, ja, gut, die Mythbusters sind ja bekannt dafür, die machen ja auch diverse Experimente, aber jetzt, glaube ich, nicht nur filmisch relevant.
Nee, null.
Und der Typ nimmt halt direkt Filme auseinander und sucht sich halt Szenen aus den Filmen raus. Und der macht das richtig gut.
Could You Survive the Movies?
Could You Survive the Movies heißt die Seite, ja, genau.
Also du hast mir auch dieses Netflix-Ding empfohlen. Wie hieß es nochmal? The Movies That Made Us?
Ja, genau. Da gab es eine Folge über Zurück in die Zukunft.
Die habe ich mir angeguckt.
War nicht so viel Neues.
Also nein, zum einen, das meiste, was sie erzählt haben, wusste ich schon.
Hm.
Da können die ja nichts für. Aber Alter, warum ist das ganze Format ist wie TikTok konsumieren. Das ist super anstrengend gemacht.
Ja, ja,
Alter.
Ist viel so mit von wegen so Kommentaren aus dem Film so.
Ey, und dann immer wieder diese so eine Line, schwupp dazwischen, wieder, zack, ist eine Schnittfrequenz, dass die schlecht wird. Und dann wirklich so die Informationen nur so sätzeweise und dann immer wieder so hin und her geschnitten. Digga, war das anstrengend.
Ja, ist trotzdem ganz unterhaltsam, wie ich finde. Gerade durch den Schnitt wird es natürlich auch relativ, wirkt es relativ kurzweilig und.
Naja, aber ja, gerade das macht es für mich anstrengend.
Ja gut, okay, du hättest es lieber seriöser.
Nee, das muss nicht seriös sein, aber es muss nicht so, du kriegst ja alles 15 Mal um die Ohren geballert. Also schon irgendwie, naja, war nicht so meins.
Mhm.
Aber trotzdem, ja, man kriegt Informationen und wie ich schon meinte, so, dass ich finde, das Ganze drumherum ist halt, sich da reinzubegeben und rauszufinden, was da so war, wie das überhaupt zustande kam und so, ist genauso interessant, wenn man den Film mag. Also gebt euch das unbedingt, alles, was ihr da finden könnt. Und wir haben ja eben von Dave jetzt die 4K bekommen.
Ja.
Wie fandst du das? War das für dich irgendwie nochmal ein krasser Sprung zur Blu-ray?
Naja, für mich so von den Blu-rays zu 4K ist es für mich jetzt kein mega krasser Sprung, aber es ist natürlich immer geil, die Filme in 4K in der Qualität zu sehen, wie man sie sieht. Also, es ist schon geil.
Ja, aber ich finde eben, da gibt's Scheiben, wo die sich mehr Mühe geben als bei anderen, oder ist halt irgendwie, keine Ahnung, was da so, da gibt's ja auch technische Prozesse, die man wahrscheinlich besser machen kann.
Klar, ja. Gab's hier Abstriche für dich, oder?
Und ich finde, hier war das also schon sehr überschaubares Upgrade zur Blu-ray. Mhm. Also ich habe echt ein bisschen mehr erwartet, vor allem, weil ich die, ich habe ja gesehen, wie Dave hat ja hier so ein kleines Unboxing gemacht von diesen Scheiben, also von diesem Dreier-Set von Zurück in die Zukunft, was wirklich geil aufgezogen ist. So, du hast so Metallcases und das ganze Ding ist natürlich in einer Packung, aber dann sind die Fächer dazwischen nochmal voneinander getrennt, dass die Metallboxen nicht aneinander schaben und so.
Na cool.
Meinte Dave, erstmalig, so, kennt er noch nicht, und das bei seiner Sammlung, ne?
Das wird schon was heißen.
Eben, und die haben das ganze Ding echt schön aufgezogen, so, und deswegen dachte ich, hätte irgendwie gepasst, wenn halt dann der Film optisch dann auch nochmal entsprechend viel hermacht, und ich fand, das war wirklich ein sehr überschaubares Upgrade so von der Blu-ray.
Ja, aber machen die gerne das so zu runden Jahreszahlen bzw. Jubiläum, weil Back to the Future feiert halt 40-Jähriges in diesem Jahr.
Ja, hat ja auch ganz neu eben.
Und da bringen die halt immer öfter mal irgendwie so ein Upgrade raus oder eine neue Box oder haben das Ganze überarbeitet oder digitalisiert oder was auch immer. Das wird ja immer gerne zu Jubiläen gemacht.
Aber eben, es wirkte nicht so, als hätten die da nochmal groß dran rumgeschraubt. Aber muss man ja auch nicht. Der Film sieht super aus, alles cool.
Ja, für die Sammler da draußen, also Lee und Dave haben da so ein paar Clips gemacht. Müssen wir noch gucken, was wir damit machen und wie wir das verwerten. Aber vielleicht gibt's da für Interessierte auch nochmal ein bisschen Content demnächst.
Ja, gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Alright.
Ja, am Ende ist es ein sehr erfolgreicher Film geworden.
Aber hallo.
Hat 19 Millionen gekostet und 385 Millionen eingespielt. Wie gesagt, monatelang Platz 1 im Boxoffice und riesen ikonischer Film aus den 80s. Kann man nicht anders sagen.
Ja, und hat halt niemand kommen sehen, ne? Dass, nee. Dass das so ein Erfolg wird.
Nee, die haben, Michael J. Fox war für Family Ties dann in London irgendwie bei einem Dreh, als der Kinostart war. Und als sie ihn angerufen haben, dachte er schon, er muss sich entschuldigen und muss sagen, ja. So, ey, sorry und so weiter, das nächste Mal gebe ich mir mehr Mühe, ich weiß, ich war müde und so. Und dann hieß es so, nee, Digga, hast du falsch verstanden, der Film ist ein Hit. Und der konnte es erstmal nicht glauben, also.
Ja.
Das war für ihn eine krasse Überraschung, weil das hat wirklich niemand kommen sehen, dass Zurück in die Zukunft so durchstartet von diesen No-Name-Regisseuren, der einen einigermaßen erfolgreichen Film gemacht hat, nämlich davor. Ist schon krass.
Ja. Naja, aber ich bin so froh, dass es diesen Film gibt, Alter. Das
ja,
ist
ja.
Ein richtig, richtig cooler Film, immer
das
wieder.
Das ist so ein geiler Feel-Good-Movie auf jeden Fall. Also, das What's Not to Like, kann ich nur sagen. Also, danke an Timo, dass wir diese Lücke mal schließen durften. In dieser späten Episode.
Sind wir uns ja einig, ey.
Ja, voll, Mann. Also,
das wäre jetzt aber auch wirklich komisch gewesen, Alter. Ich glaube, dann hätten wir uns gestritten.
Nee, kein Streit notwendig hier, Alter. Zumindest noch nicht.
Noch nicht, okay.
Naja, weiß ich nicht, was wäre noch? Noch haben wir ja ein paar Filme.
Naja, wir haben ja noch einen gemeinsamen Film.
Richtig. Aber Zurück in die Zukunft können wir erstmal eine Klammer setzen. Dann, oder hast du noch irgendwas, was du unterbringen
willst? Klammer setzen?
Naja, können wir abhaken.
Ach so.
Wir können die Rezension hier zu Ende bringen.
Ja.
Machen Kannst du mit das. Der Formulierung was anfangen?
Ich habe das jetzt schon verstanden.
Alles der Typ gut. ist so päpstlich, es ist unfassbar.
Alter, ich will dich doch nur verstehen, wenn du redest, Mann. Was denn los?
Na, Entschuldigung, dass ich nicht immer alles gleich formuliere. Da hast du den Streit, den du wolltest.
Es könnte doch sein, dass du was anderes meinst. Ich will's nur blicken, Alter.
Warum musst du denn immer diese Ausländerkarte ziehen, ne? Nur weil meine Eltern hier emigriert sind in den 70ern und so weiter, versuchst du hier jede Formulierung von mir auf die Goldwaage zu legen und zu sagen, lern doch mal endlich Deutsch, Junge. Ah. Nach all den Jahren.
Right now I have to take a very important nap.
Very important nap, okay. Ja,
der ist plötzlich ganz wichtig geworden, Alter.
Das kannst du wie immer dann bei meiner Rezension machen. Dann.
Ach so, ja. Gut. Sehr schön.
Du musst wissen, ich bin in Wirklichkeit sehr sensibel.
Ach so, sensibel, okay. ich lese mal die anderen Punkte vor. Also der Film geht eine Stunde 56 übrigens, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Circa 2 Stunden ist die Laufzeit von Back to the Future.
Yes.
Hat bei IMDb eine 8,5, hat einen Metascore von 87 und steht bei Letterboxd bei einer 4,2 und mit wenig Überraschung. Von uns beiden eine 10.
Yes.
Volle Punktzahl, also.
Klingeln hier, musste.
Ah ja, klingeln, ja.
Ja, ja.
Ich war gerade so abgelenkt, dass ich dran bin an deinen 10-Punkte-Film und das jetzt, aber ich kann ja nicht aufholen, wenn du dem auch 10 Punkte gibst.
Ja, nee, klar ist das ein 10-Punkte-Film, natürlich. Alle Logisch. Punkte dieser Welt.
Alle Punkte dieser Welt.
Definitiv. Ja, natürlich, wir müssen unsere Fahrradklingel, wenn es da mal vorkommt, dass wir uns einig sind, müssen wir die schon auch betätigen.
Nee, hast du recht. Ja. Die Einigungsklingel muss...
Bei den Bastarden wird ja immer gehupt.
Muss erklingen. Ja, ich habe das Gefühl, die sind sich tendenziell einiger als wir.
Nee, aber hallo.
Da geht es nicht so weit auseinander, beziehungsweise selten.
Ja.
Und wenn, dann umarmen die sich trotzdem.
Ja.
Das ist bei uns nicht so.
Nö.
Wir hassen uns. Wenn der andere nicht die gleichen Punkte
geben. Nee. Ja, also
bei uns ist eine Karenz von halben Punkt.
Ja.
Ansonsten alles andere. Der hat keine Ahnung, der Typ. Der hat keine Ahnung.
Eben.
Ja.
Kommt ein bisschen drauf an.
Alright. Machen wir ein eigenes Projekt oder was?
Ja. Ich würde mal wieder über eine Serie sprechen.
Ja, dann erzähl mal.
Und die ist tatsächlich sehr aktuell. Aus diesem Jahr. Mhm. Vor wenigen Wochen rausgekommen. Und ich war da ein bisschen heiß drauf, weil ich glaube, das war tatsächlich, ich habe auf Social Media einen Trailer gesehen. Und das passiert mir nicht oft, weil eigentlich umgehe ich das ja. Und das war aber so, das war so ein Projekt, ich wusste nicht, dass es existiert. Und dann habe ich den Trailer gesehen. Also hat Social Media alles richtig gemacht.
Mhm.
Und mich angefixt. Und dann wollte ich da reingucken. Weil es geht um Hip-Hop. Und die Serie ist auf Paramount Plus zu sehen. Da entgeht ja eh den meisten Leuten so, wenn es nicht gerade Yellowstone heißt, dann kriegt man es irgendwie nicht so wirklich mit, was da so geht. Und irgendwie habe ich aber schon auf Paramount Plus echt einiges wirklich Cooles gesehen. Jetzt ist das aber eben eher eine Doku-Serie. Aber es geht halt um die Entstehung von Hip-Hop. Das Ganze heißt schlicht und ergreifend Hip-Hop was born here.
Mhm.
Und da wir beide wissen, wo Hip-Hop geboren wurde, geht es natürlich um New York. Also um die Entstehung von Hip-Hop.
Logisch.
Und dann dachte ich, ja, muss ich zumindest mal reingucken.
Mhm.
So, da das Ganze jetzt nur 5 Episoden immer so höchstens eine halbe Stunde umfasst, hat man das schnell durchgeguckt.
Ja.
Erst recht, wenn man mit dem Thema was anfangen kann. Und LL Cool J führt hier durch die Show.
Ach. Mhm.
Ja. Showrunner und Regisseur war ein Herr namens Kirk Fraser oder Fraser. Der hat tatsächlich schon einige Dokus so im Hip-Hop-Bereich gemacht, hat eine Doku über Run-DMC gemacht und früher auch ein paar Musikvideos, aber wirklich nur eine Handvoll. Aber eins davon ist Light Us Up von Lil' Kim.
Okay.
Was ja schon zumindest ein echt guter Song. Das Video einigermaßen generisch, würde ich sagen. Aber eben Kirk Fraser hier.
War definitiv ein Clubhit, ja.
Showrunner und auch Regisseur von mal mindestens 2 Folgen. Mhm. Ich habe keine anderen Regisseure gefunden. Geschrieben haben das, auch ne, bei Dokus gibt es ja trotzdem ansatzweise ein Skript. Auch wenn es Interviewmomente gibt, die natürlich nicht gescriptet sind, zumindest nicht, was die Antworten angeht. Also haben wir hier AutorInnen gelistet, beziehungsweise sind 2 Männer. Einer von LL Cool J, der andere, und das hat mich dann noch ein bisschen irritiert, Peyton Manning. Sagt dir der Name was?
Auf jeden Fall, ja. Wahrscheinlich, wenn ich 5 Minuten nachdenken würde, würde ich drauf kommen, wer Peyton Manning ist, aber ich kenne den.
Definitiv kennst du den. Weil eine ziemliche Football-Legende.
Mhm.
Der war lange in der NFL, also ehemaliger Footballer. Der war Quarterback, erst lange für die Indiana Colts und dann für die Denver Broncos.
Footballspieler, okay, da habe ich es schon mal gehört.
Mhm. Und der ist auch schon in diversen Filmen aufgetaucht, hat sich da
wahrscheinlich
meistens,
war er bei The League.
Kann gut sein, weil er hat sich da halt meistens selbst gespielt, weil er eben eine ziemliche Football-Legende ist, also Peyton Manning. Und der hat dann auch, der hat schon eine andere Serie geschrieben, wo Kobe Bryant irgendwelche Football-Strategien analysiert.
Mhm.
Auch nicht irgendwie wild. Und jetzt eben das. Und das ist dann rückblickend, ergibt das so ein bisschen Sinn, weil ich habe das geguckt und die ganze Zeit dachte ich so, Digga, das kann doch nicht sein. So, Mann, LL, was geht denn ab? So, weil das wird dem doch allem nicht gerecht. Das kann doch nicht sein, dass das dein Ansatz ist, so eine Doku über, wie ist Hip-Hop entstanden und aus was ist Hip-Hop entstanden und so, das kann doch nicht sein. Das ist voll die...
Das ist also, so oberflächlich, oder was?
Ja, es ist zum einen viel zu oberflächlich, aber klar, ne, du hast 5 Episoden, 30 Minuten, wie ziehst du das auf? Aber es ist, fühlt sich auch so ein bisschen gewhitewashed an.
Oh.
Wo ich halt nicht wusste, wo es herkommt, weil ich dann dachte erst so, ja, okay, also Kirk Fraser ist nicht weiß. Aber Peyton Manning ist nun mal weiß und ich will dem nicht unterstellen, dass der hier dafür verantwortlich war oder ob das halt darüber, wie es produziert wurde, weil also wir haben hier MTV Entertainment Studios als Produktionsfirma und gezeigt wurde das Ganze eben auf Paramount Plus. Aber jetzt mal so gemessen an den beteiligten Leuten in Form von LL, der dann in jeder Folge rumrennt und halt ein bisschen einen anderen Abschnitt versucht zu beleuchten. Das heißt, er landet natürlich bei Marley Marl, der angefangen hat mit Sampling und bei Roxanne Shanté als erste Frau im Hip-Hop. Vor allem auf so einem Level.
Ja.
Und die Grand einfach... Flash,
Cool Herc und so wahrscheinlich dann. Der Urschleim.
Nee, also ja, Cool Herc ganz kurz, aber dann sucht er sich eben immer so eine Person aus, die dann so ein bisschen stellvertretend ist für irgendwie einen
für
Abschnitt.
Für Female Rapper. Achso, okay, verstehe.
Aber das ist auch eben, das funktioniert auch nicht wirklich. Also dadurch wirkt es auch wieder so ein bisschen random, ne? Also natürlich Big Daddy Kane wird interviewt und natürlich hat der eine große Rolle gespielt. Und natürlich hat der auch was gemacht, was davor so noch nicht gemacht wurde, aber da hättest du halt, finde ich, genauso gut Rakim nehmen können, ne? Oder ja, Ref Run ist wichtig, weil Run DMC, die haben halt schon Hip-Hop aus dem Underground in den Mainstream geholt. Das muss man, kann man schon so sagen. Da war, glaube ich, keine andere Band mit so verantwortlich wie Run DMC. Deswegen, das ist schon nochmal vollkommen legitim. Dougie Fresh wird auch interviewt. Salt ist auch wichtig, weil Salt and Pepper hat halt das ganze Ding nochmal auf ein anderes Level gehoben, ne? Vor allem, wenn es eben weibliche Rapper geht.
Ich glaube auch, was so die Charts-Erfolge angeht.
Ja, eben. Also Salt and Pepper waren halt die ersten, auch die mit Hip-Hop Grammys
kommerziell
gewonnen
erfolgreich
haben
geworden.
Und so, ne? Klar, eben. Also die haben kommerziell das Ding nochmal auf ein ganz anderes Level. Aber eben, Run DMC haben einfach Hip-Hop aus dem Underground in den Mainstream geholt und waren auch die ersten, die halt mit My Adidas einfach auch dieses Branding von Hip-Hop, also wofür Hip-Hop eben auch mit Marken steht und so und dass da der Stil dran hängt und haben damit eben auf einer kommerziellen Ebene nochmal, ich glaube, die waren die ersten, die Millionen-Deal hatten. Ne?
Waren, glaube ich, auch die ersten, die mit Rock fusioniert haben, durch die Aerosmith-Kollabo und so allgemein durch die Gitarren-Samples und so, das hat vorher auch keiner gemacht.
Wobei eben, also Marley Marl ist schon, schreibt sich das schon selber auf die Flagge, dass er der Erste war, der mit Sampling angefangen hat. Ja, und dann geht's halt so sukzessive ein bisschen bis heute, wo er dann eben aber auch neue Leute beleuchtet und da landet er dann ausgerechnet bei jemandem wie Lady London, die halt dann so die ganze Bandbreite abdeckt, ne? Von ging los mit eher so ein bisschen Poetry Slam und dann wurde sie gesigned, weil alle dachten, das muss eine Rapperin sein und dann aber auch Producing, Rappen, sieht sich natürlich als Entrepreneur und Spokesperson und alles so. Ja.
Okay.
Aber da ist dann schon ein großer Sprung, ne? Weil er macht eben so mit den alten Leuten rum und dann geht es dann eben irgendwann auch so zu so einer Lady London und da ist das alles wahnsinnig oberflächlich. Also ich meine, ich finde, das kann halt nicht sein, dass du eine Serie machst, die Hip-Hop Was Born Here heißt, damit New York Hip-Hop behandelst und da nicht einmal Biggie, Jay-Z und Nas als Begriffe eine größere Rolle spielen. Also wirklich, Jay-Z wird nicht einmal erwähnt. Biggie wird der fällt mal, weil einer Rapper aufzählt. So, aber das war's. Die Tribe Called Quest spielt keine große Rolle, ne? Also so sind so, wo ich mir denke, Digga, was? Wie kannst du das bringen, ey?
Ich war ehrlich gesagt schon skeptisch, als du gesagt hast, wie viele Folgen das sind und wie lang die Folgen gehen. Da dachte ich schon so, okay, da wird eine Menge wegfallen.
Ja, das ist einmal so dahingehustet, ey. Also LL läuft rum, trifft ein paar Leute, spricht mit denen über, wie seid ihr zum Hip-Hop gekommen und danach fragt er sie noch, was bedeutet für dich Legacy? Also insofern ist es schon cool, dass er mit allen so das gleiche Programm fährt. Aber das ist halt, also du kriegst einen Hauch von Einblick.
Jetzt mal im direkten Vergleich, hast du die Rap-Dokus so auf Netflix gesehen? Hier so Hip-Hop Evolution und Rapture und so? Hast du die geguckt?
Nee.
Die hast du nicht
gesehen? Also ich glaube, ich habe in Rapture mal reingeguckt. Aber nee, habe ich nicht gesehen. Hast du die gesehen?
Nee, also nicht vollständig. Die habe ich beide noch irgendwie auf meiner Watchliste. Hip-Hop Evolution habe ich, glaube ich, die erste Staffel gesehen und da gibt es, glaube ich, auch drei von. Da wollte ich auch noch weiter gucken, aber das ist natürlich wesentlich umfangreicher und detaillierter. Allein schon wegen der Laufzeit. Wegen
also ich habe tatsächlich neulich mal auf, ich glaube es war sogar auch auf der ARD, weil es gab über den deutschen Hip-Hop gab es eine,
die wollte ich auch sehen,
eine einigermaßen tiefgründige Doku, wobei ja, ich, da war ich auch überrascht, wie wenig Stuttgart da eine Rolle gespielt hat. Natürlich auch ein bisschen sauer.
Okay.
Ich dachte, das können die nicht.
Persönlich genommen.
Naja, Digga, du kannst halt nicht.
Wurde Freundeskreis nicht erwähnt.
Naja, also ich finde, in dem Moment, wo du Hamburg erwähnst, musst du auf jeden Fall auch Stuttgart erwähnen, weil die waren vorher, Alter.
Ja, ja.
Und also,
war schon eine Hochburg, definitiv.
Also. Ich finde das legitim, dass du irgendwie sagst, hey, wir haben halt so rund um Heidelberg irgendwie, hat das Ganze angefangen. Mhm. Aber dann kannst du nicht direkt nach Hamburg oder Berlin springen, Alter. Mhm. Also kannst du nicht Stuttgart auslassen, sonst geht nicht.
Ja, ja, stimmt schon.
Naja, wie auch immer. Also deswegen, ihr kriegt das mit, ne? So, wenn man da eh schon im Thema drin ist, dann kriegt man hier wenig bis gar nichts Neues. Mhm. Trotzdem habe ich hier natürlich ausschließlich Leute gesehen, die ich eh auf irgendeine Art feier. Also außer jetzt, wie gesagt, mit Lady London habe ich bisher nichts am Hut. Mhm. Was nicht heißt, dass mir die noch nie untergekommen ist oder dass ich die irgendwie doof finde oder so. Ich habe da schlichtweg keine Meinung zu. Aber natürlich freue ich mich über alle anderen, die ich hier sehe. So, und auch wenn die mir wenig Neues erzählen, konnte ich mir das natürlich problemlos angucken. Mhm. Es war halt nur recht gehaltlos für das, was es hätte sein können. Also, weil es ist halt von vielem so ein bisschen, aber halt von nix wirklich das Ganze.
Okay. Schade.
Und das ist natürlich voll verschenkt. Mhm. Aber eben, also liegt ja in der Natur der Sache, dass du das nicht in 5 Episoden a 30 Minuten abhandeln kannst.
Ja, klingt so.
Aber dafür, dass die Serie eben Hip-Hop Was Born Here heißt, ist es halt schon schade, wie wenig es darum ging, aus was für einer Not heraus Hip-Hop auch entstanden ist. Also weißt du, so das der Inhalt, ne, das, mhm, die Entwicklung vor allem, also dass das anfing über Partys, mhm, und da natürlich mehr das MCing war im klassischen Sinne, dass
die
du Blockpartys, halt die Leute anheizt. Mhm. Aber dass das irgendwann zum Storytelling wurde und damit auch die Möglichkeit, sich auszudrücken und über auf seine Umstände in einer künstlerischen Form Ausdruck zu verleihen. Mhm. So, das Ding, das haben die halt komplett ignoriert.
Ja, da würde ich die Hip-Hop Evolution empfehlen, weil die haben wirklich eine Folge, wo sich nur um Conscious Rap dreht, weißt du, wo sie, mhm, gesagt haben, so, dass Hip-Hop hier eine andere Seite einschlägt und plötzlich dann. Und dann die jeweiligen Bands, dann kommt Mos Def und so ein Spiel und so. Und vorher zeigen sie halt irgendwie diese Blockpartys, so die Ursprünge. Also jede Folge zeigt so eine Facette von Hip-Hop und das kommt der Sache schon.
Ja, weil ich finde, wenn du den Titel der Serie nimmst, dann musst du doch davon ausgehen, dass es hier um die Ursprünge ging.
Würde ich jetzt auch denken.
Und da ist doch wichtig, warum ist das entstanden und wo ist es hingegangen. Und natürlich zeigen die auf, dass es kommerziell geworden ist. Kommerzieller und dass das auch gut ist und so weiter. Aber ich meine, das ist klar, bräuchtest du viel mehr Zeit, um das ausführlich zu machen, so ist es auch drauf geschissen jetzt. Mhm. Ich konnte es mir angucken, fand das bestenfalls nett, aber das ist halt, ja, wenig Neues.
Okay.
Ja, deswegen.
Also für blutige Anfänger schon, wahrscheinlich dann.
Das wäre halt mal interessant zu wissen, ja. Okay. Also wie, was bleibt da hängen oder was erfährt man in dieser Serie, wenn man gar nichts über Hip-Hop weiß.
Also vielleicht eine sehr oberflächliche Sicht.
Das wird halt mal im Nebensatz erwähnt, dass es halt so ein paar Elemente gibt im Hip-Hop, ne? Und da zählt die vielleicht auch mal einer auf, aber das ist halt nicht so, das ist null strukturiert irgendwie. Deswegen wirkt es auch so random, zu wem er in welcher Episode hingeht und naja. Tja, bildet euch selbst eine Meinung, jetzt hau ich Punkte raus. Zu Hip-Hop Was Born Here. 7,5 gibt es auf IMDb. Da haben das Ganze 65 Leute gelockt als gesehen. Auf, wow, Letterboxd, das dürfte jetzt ein Rekord sein, weil es gibt 6 Logs auf Letterboxd.
Was?
Ich bin einer davon.
Wow, okay.
Also 5 andere Leute haben das gelockt.
Ist ein Riesenhit.
Haben sie einen rausgehauen.
Ja, aber hallo, ey.
Ja, aber ich kann es auch nicht wirklich gnadenlos empfehlen, ne? Das ist das Ding. Mhm. Und einer hat es auch, das habe ich noch gesehen, weil es ist auch auf einer Liste, dachte ich so, wer packt das auf eine Liste? Und das ist dann offensichtlich einer der Typen, der die Serie gelockt hat. Der hat die nur auf eine Liste gepackt, weil die Liste heißt Films I will never watch tagged as owned so that they can be hidden.
Mhm.
Der hat die also nur gelockt, ohne sie gesehen zu haben, weil er sie nie sehen möchte.
Ach so.
Damit das ausgeblendet wird.
Ja, ich verstehe.
So, also.
Natürlich auch eine Methode.
Oder? Naja, also ich bin.
Das muss doch Metalhead sein.
Offenbar einer
der von vornherein das Ganze ausklammert.
Ich bin offenbar einer von fünf Menschen, die diese Serie auf Letterboxd gelockt haben. Yay.
Ja, stimmt. Wenn du den abziehst, seid ihr noch zu fünft, ja.
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 Das ist weird.
Ja, das ist jetzt nicht so leicht zu raten, weil ich weiß natürlich, dass dein Herz für diese Musikrichtung schlägt, so wie bei mir auch. Aber
das spielt damit rein.
Das spielt natürlich mit
daran, dass ich hier wirklich quasi keinen Inhalt bekommen habe.
Und
spielt das stark mit rein.
Nicht sonderlich unterhaltsam war und es auch sehr unstrukturiert war, wie du meintest, und ziemlich random wirkt. Macht natürlich das Raten nicht leicht. Also ich schwank jetzt irgendwas zwischen 5,5 und 6. Wobei die 6 für mich schon, also das wäre die versöhnliche, sehr versöhnliche Variante. Ah komm, ich sag 6.
Ich bin bei 5.
Ah, 5, hätte ich mich doch für die 5,5 entschieden.
Mhm.
Scheiße.
5 Punkte. Aber du warst zumindest in der Region, weil das ist, gebe ich dir, das ist schwer zu raten, weil ja, da halt die Liebe zum Hip-Hop natürlich mit reinspielt, ja.
Das ist es halt, ja. Das sorgt halt doch für.
Aber das ist Punkte. Halt auch eigentlich dafür fast noch zu wenig Musik, weil du halt primär wirklich eben siehst, wie er sich mit irgendwelchen Leuten unterhält.
Mhm. Naja, gut. Schade,
so
weil
das
ist natürlich auch einer der Pioniere, der Kerl.
Ja, Alter, damals so im Mama Said Knock You Out habe ich schon hart gefeiert.
Ja, ja, ein guter MC.
Ja.
Alright, dann kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem, aber auch recht aktuell. Aus dem Jahr 2024 habe ich mich jetzt mal eingestellt auf den Auftragsfilm, den Sarah uns, Sarah haben wir ja noch in dieser Episode. Aber Sarah hat uns für den nächsten Monat Der mit dem Wolf tanzt aufgetragen und konnte auch nicht glauben, dass der noch nicht war. Ein nächster großer Film.
Mhm.
Und so ein bisschen als Warm-up-Übung habe ich mir jetzt Horizon angeguckt.
Oh fuck, wirklich?
An American Saga, Chapter One. Auch lächerlicherweise bei Letterboxd schon alle 4 Filme, ja. Obwohl überhaupt noch nicht klar ist, ob die gedreht werden.
Ja.
Also selbst Chapter 4 ist schon irgendwie als Log verfügbar. Das heißt,
ja, aber das war ja bei mir tatsächlich dann das, was die Entscheidung ein bisschen erleichtert hat, dass ich mir gesagt habe, ich warte mal ab, bis die sich einig sind, ob es dabei bleibt oder ob die dann noch weitermachen und so. Hat es gerade an der Tür geklingelt?
Ja, Dave ist da.
Ach, okay, dann mache ich Dave mal die Tür auf.
Dann mache ich mal kurz die Tür auf, dann machen wir hier weiter, weil ich...
Du kannst ja schon erzählen, was da geht.
Ich kann schon mal erzählen, genau. Ja, weil ich nehme danach noch eine Episode mit dem guten Dave auf für den Freitag und deswegen wussten wir natürlich nicht, wann wir den herbestellen sollen. Jetzt klingelt der in unsere Aufnahme rein, aber wir machen hier den Bums natürlich noch zu Ende. Und kann schon mal erzählen, für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, dass das ein absolutes Herzensprojekt ist von Autor, Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur dieses Projekts, Kevin Costner. Und sein insgesamt 7. Western. Die Autoren heißen John Baird und Mark Kasdan. Der letzte zum Beispiel auch Drehbücher geschrieben für Silverado. Hat auch so Criminal Law, heißt der, glaube ich, irgendwie. Ist ein Film mit Kevin Bacon und Gary Oldman. Den hat er zum Beispiel auch geschrieben. Und das sind so die Leute, die dahinter stecken. Und jetzt zur Vorgeschichte, die Lee schon so ein bisschen angerissen hat. Es ist ein absolutes Herzensprojekt von ihm gewesen. Mhm. Er hat 1988 erstmalig probiert, irgendwie den Stoff zu pitchen, diversen Studios. Jetzt nach seinem 4. Anlauf hat er es letztendlich geschafft, diesen Film zu finanzieren. Costner pumpte allerdings 38 Millionen von den 100 Millionen Budget, die ich irgendwie rausgefunden habe, aus eigener Tasche damit rein. 4 Filme waren geplant, um dieses Epos irgendwie komplett zu drehen. Der zweite wurde direkt back-to-back gedreht. Aber erstmal noch zurückgehalten, nach geplanter Veröffentlichung im August 24, dann nochmal irgendwie Januar 25 angesetzt. Das war der letzte Plan, aber Warner und Costner wollten halt dem Publikum mehr Zeit geben, irgendwie den ersten Teil wirken zu lassen, beziehungsweise ihn nachzuholen auf verschiedenen Streaming-Portalen und was man sonst noch machen kann, weil der lief im Kino unter ferner Liefen.
Ja, der hat ja auch in so einem Interview gesagt, dass er sucht so Milliardäre, die Boote haben und
richtig,
sowas.
Ja, genau, das hat er gesagt. Also die Millionäre, die ihr Geld in so unsinniges Zeug packen, die sollen mal bitte den Rest des Projekts finanzieren.
Sag mal, soll ich jetzt Dave mal hier reinlassen, dass er so lange dann einfach hier abhängt?
Ja, oder klar, hol ihn rein. Ja, der kann jetzt chillen, okay. Logisch, ja. Brauchst du nicht da wie so im Jobcenter so draußen auf dem Wartezimmer sitzen. Dave?
Hey. Ja, im Jobcenter stinkt es hoffentlich nicht so
Hi.
Wie hier.
Hi.
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 Kennt ihr die Stimme?
Ich saß nicht, ich lag.
Du musst ins Mikro. Ins Mikro. Ist eine,
kennt er nicht.
Körperkehr.
Hi, kenn ich nicht, Mikro. Oder was meinst du?
Dass man ins Mikro sprechen muss, kennt er nicht.
Reicht das schon, um den Untertitel so eine 3 draus zu machen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee,
das ist ein bisschen wenig.
Das wäre ein bisschen wenig, ja.
Hätten wir noch ein drittes Mikro jetzt aufgebaut, wussten wir natürlich nicht. Hätte es jetzt mitlabern können.
Ja.
Wir sind bei Horizon. Passt ja gut, weil du hier die Yellowstone-Reihe durchgenommen hast mit Kevin Costner. Und hast du Horizon gesehen?
Kino.
Ach, du hast ihn im Kino gesehen?
Ah.
Okay, interessant.
Dann machen wir das andersrum. Dave, setz dich mal kurz hier hin.
Oh, und du hörst zu.
Ja, ja. Okay, wir fliegen und wechseln. Ey, so ja. Tag-Team. Wir machen ja, Team Wrestling, Alter. So.
Wir haben nämlich hier Ersatzbastarde, die mal nachrücken und so weiter, wenn sie mal einen Film gesehen haben. Okay, dann kannst du natürlich mitplaudern. Ich bin nämlich noch in der Vorgeschichte, wo ich erzählt habe.
Noch so technisch. Alter.
Komm, mit dem Kopfhörer nicht.
Dreiviertel Stunde später, Alter.
Ja, ich habe nämlich erzählt, dass der zweite Teil noch in der Pipeline ist, dass er abgedreht ist, aber dass er auf eine Veröffentlichung wartet. Dazu muss man sagen, der erste Teil hatte seine Premiere in Cannes. 10 Minuten Standing Ovations, also so kam super an, sehr erfolgreich gewesen. Aber an den Kinokassen hat massiv gefloppt mit 32 Millionen Einspiel von den 100 Millionen und deswegen. Die 4 Filme, die geplant worden sind. Also Kevin Costner hat jetzt sein ganzes Geld da reingepackt. Zweite Teil noch mit Ach und Krach zusammengekriegt. Und jetzt ist die Frage, wie vermarktet man das? Wie kriegt man einen Film ins Kino, der ein massiver Flop war?
Schwierig, Alter. Also dann zum zweiten Teil notwendigerweise noch mehr Leute reinzubekommen, als beim ersten schon nicht waren, Alter. Das ist eine Scheißaufgabe, Alter.
Das wird nicht so leicht. Ja, bevor ich dich frage, wie du es fandest und bevor wir zu unserer Meinung kommen, würde ich mal die Story zusammenfassen. Da war ich noch nicht. Wir sind 1859 im San Pedro Valley in Arizona. Wir sehen dort 2 Personen, beziehungsweise 3 Personen, die so das Land vermessen. Der eine ist mit seinem Sohn da, also er ist praktisch der dritte Mensch, der da rumschwirrt. Die stecken so die Zone ab und demnächst soll das Land besiedelt werden. Dagegen haben die dort ansässigen Apachen etwas und alle 3 Personen werden umgebracht. 4 Jahre später, als dort an diesem Ort am Fluss mittlerweile einige Leute das Land besiedelt haben, werden auch die von Apachen überfallen und wieder weniger am Leben gelassen. Wer das Ganze überlebt, ist zum Beispiel eine Mutter mit ihrer jungen Tochter, ihr Mann und ihr Sohn kommen um. Die Kavallerie kommt vorbei, rettet die Überlebenden, holt die da raus und der Oberleutnant verliebt sich in die neue Witwe. Und dann gibt's eigentlich so im Laufe des Films ganz viele Einzelschicksale und neue Figuren, gefühlt irgendwie alle 15 Minuten, die auftauchen, wo du nicht weißt, die vorher noch gar keine Rolle gespielt haben. Du hast so einen Stammesältesten von den Apachen, der sich mit seinem Vater in die Haare kriegt, weil sein Vater will eher versöhnlich mit den Siedlern agieren. Der junge Hitzkopf will das nicht und sagt so, nee, wir müssen hier unser Volk beschützen. Du hast so ein britisches Paar bei so einem Trek, die irgendwie begleitet werden. Du hast ein Ehepaar, die mit einer Sexworkerin zusammen in einem Haus wohnen, die so ein bisschen als Babysitterin fungiert. Und dann hast du so ein finsteres Bruderpaar, das ebenfalls das Haus besucht, die mit der Ehefrau von dort, die sind nämlich Geschwister und die haben eine gewisse Vergangenheit und sie ist von denen geflüchtet. Auch das wird nochmal aufgedröselt. Und dann taucht nach einer Stunde circa ein Pferdehändler namens Hayes Allison auf und das ist nämlich die Rolle von Kevin Costner, der dann irgendwie ins Spiel kommt und der taucht dann auch in dieser Kleinstadt auf und kommt bei dieser Prostituierten unter, die ihm da ein Zimmer anbietet und das ist so ganz komisch, mit diesen vielen Figuren hat das so ein TV-Serien-Feel und mein Problem mit dem Film ist, es wirkt halt alles viel zu Netflix-mäßig, das wirkt zu digital. Ich hätte mir gewünscht, dass er diesen Film auf Film gedreht hat. Mhm. Weil dadurch jetzt einen ganz anderen Feel gab. So wirkt das vom Color Grading, vom Feel, von den Figuren, vom Drehbuch und von der Story alles zu sehr nach Serie und bietet dadurch auch den Figuren, die irgendwie reinkommen, zu wenig Raum. Was sich eventuell im Laufe der anderen Filme natürlich ändern wird, aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil ich kann jetzt nur über den ersten Film reden und da hatte ich das Problem, er bringt dir zwar das, was du erwartest von einem Western, weißt du, er ist blutig in manchen Momenten, er bringt natürlich Drama, er bringt Charaktere, ich finde die Schauspieler gut, ich komme gleich zum Cast, aber es hat voll so einen harmlosen Serienfeel irgendwie durch das Color Grading und durch die Optik des Films. Am Ende hast du sogar so ein von wegen so, ja, Coming Up in Episode 2 und dann werden so Szenen aus dem zweiten Film plötzlich so vor dem Nachspann umrissen mit Giovanni Ribisi, der vorher im ersten Teil noch gar nicht aufgetaucht ist und du siehst plötzlich irgendwelche Leute, wo du gar nicht weißt, wer ist das. Also das hilft auch nicht, um da jetzt irgendwie so ein Kinofeel reinzubringen.
Mir war der ja gewollt, mir war der gewollt zu episch. Irgendwie mit dem Brecheisen, hier, das ist das Western-Epos der letzten Jahrzehnte schlechthin. Weil wie du schon meintest, da werden 1000 Nebenstory, Nebenplots aufgemacht mit neuen Charakteren, die dann später gar nicht erstmal irgendwie miteinander verwoben werden, sondern ich hatte mich da einfach alleingelassen gefühlt so.
Ja.
Das Geilste am Film fand ich die letzten 5 Minuten, wo du schon mal einen Ausblick auf den nächsten Film bekommen hast.
Das hat dir gefallen.
Weil das war halt herrlich schön schnell geschnitten und halt so von der Action, die da halt auch drin vorkam, war...
Komisch, aber warum, Alter? Also warum braucht man dann Ausblick? Das ist doch komisch.
Ja, braucht man nicht.
Bei Lethal Weapon 2 kriegst du irgendwie Ausschnitte von Lethal Weapon 3.
Habe ich ja nicht gesagt, dass man das braucht, aber das war für mich der geilste Teil im Film.
Das war der geilste Teil für dich?
Ja, mir hat das davor, Alter, wie lange geht der? Drei Stunden, glaube ich?
Drei Stunden ungefähr.
Viel zu sehr da vor sich hingeplätschert, ohne dass ich halt irgendwie... Ich habe mich am Anfang darauf eingelassen. Ich habe mich auch mega gefreut, ja. Gerade nach Yellowstone. Natalie und ich haben den halt zusammen im Kino gesehen.
Okay.
Die hat ja auch Yellowstone gefeiert, so wie ich. Ja, Kevin Costner, Western, geil.
Kevin Costner wieder auf dem Pferd zu sehen.
Drei Stunden ist schon geil. Ja, Mann, wir im Superlast. Und dann kam das halt bei rum. Das ist jetzt kein schlechter Western, ne? Versteh mich nicht falsch. Aber ich hatte halt echt eine Erwartungshaltung und die wurde definitiv nicht erfüllt.
Ja. Kann ich verstehen. Also, ich bin bei dir, das ist definitiv kein schlechter Western. Aber er will ein bisschen epischer sein, als das letztendlich war, unterm Strich. Und ich habe da auch zu viele Abstriche. Und er macht nichts wirklich neu, so wo ich sagen würde, das ist jetzt so, hier macht er was Besonderes, sondern gerade so im direkten Vergleich, wenn du siehst, dass Kevin Costner bei Wyatt Earp mitgespielt hat, bei Der mit dem Wolf tanzt, selbst Open Range und so, das sind alles tolle Filme.
Ja, und da hat mir Der mit dem Wolf tanzt von 1991, mit der Native American Perspektive deutlich besser gefallen, als das, was jetzt Kevin Costner halt hier bei Horizon halt versucht, so eine Ausgewogenheit, ja, beide Seiten haben halt irgendwie so ihre Macken und versuchen halt darum zu kämpfen. Das, weiß nicht, hat mir hier nicht so gefallen.
Ich finde ehrlich gesagt auch nicht, dass er besonders ausgewogen das Ganze inszeniert hat, weil ich finde, dass die Apachen hier schon abgrundtief böse gezeigt werden und also, dass da wenig irgendwie Gutes passiert. Weil,
das habe ich gar nicht mehr so geil.
Weil die metzeln ja die Siedler ab, so ohne Gnade. Klar kämpfen die um ihr Land oder so. Aber ich dachte mir tatsächlich, dass fürs Jahr 2024 ist das Bild, was hier von Native Americans gezeichnet wird, schon sehr einseitig. Also da hatte ich auch meine Probleme mit. Aber gut, drauf geschissen. Was ich tatsächlich mochte, ist der Cast. Weil du hast gerade bei den weiblichen Schauspielerinnen, hast du einige besetzt, wo ich sage, das ist das Problem bei manchen Western, dass die einige moderne Figuren halt oder Schauspielerinnen in Western besetzen, wo ich sage, die passen, das hat auch die ab und zu gesehen, die passen irgendwie in die Zeit nicht rein. Aber hier hast du eine Sienna Miller zum Beispiel, eine Jenna Malone, die finde ich passen da super rein. Abby Lee spielt diese Prostituierte, die Sexworkerin. Die passen irgendwie sehr gut in dieses Western-Szenario rein. Und dann hast du ein paar gute Leute noch nebenbei. Michael Rooker spielt mit. Danny Houston spielt mit.
Ja, Mann.
Sam Worthing ist dabei. Ella Hunt, Will Patton, Luke Wilson, Jeff Hay, den ich auch immer wieder gerne sehe. Also du hast schon wirklich einen guten Cast, aber teilweise von Figuren, die nach 2 Stunden irgendwie random plötzlich zu sehen sind in so einem Track, wo du denkst so, okay, wer sind die? Woher kommen die? Was haben die für eine Funktion? Die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und das finde ich ein bisschen unglücklich inszeniert. Wahrscheinlich sieht er das als 3x4 Stunden, 12 Stunden Film. Und wir haben jetzt nur irgendwie das erste Viertel gesehen.
Das
so,
ist
weißt
es, Alter.
Aber der Aufbau ist ein bisschen unglücklich. Ja, aber
fand ich auch.
Ist trotzdem solider Western. Also man kann den machen, aber hab schon Besseres gesehen. Mhm. Und für Costners Herzensprojekt hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ja, da wäre ich vom Fazit. Kam einigermaßen rüber? Ja. Lee nickt. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ansonsten, nee, Ich denke, wir sind da gleicher Meinung.
Aber wir werden wahrscheinlich, du wirst ihn wahrscheinlich dann auch weitergucken, oder wenn jetzt der zweite Teil rauskommt.
Ich werde definitiv
oder?
Weitergucken, ja.
Ich bin auch da. Ich glaube, dass er im Kino auch sicher wirkt mit den Bildern ja. und mit den Landschaften, weil in der Hinsicht ist er schon toll.
Ich werde die mir auch für die Sammlung kaufen, wenn er auf Scheibe rauskommt.
Okay. Am besten wäre natürlich, wenn die komplett rauskommen.
Ja, wäre geil.
Wäre schön. Also wir drücken Kevin Costner die Daumen. Ich habe auch im Zuge der Recherche herausgefunden, dass der schon so eine Wildcard ist im Filmbusiness. Und dass viele den so als von wegen, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten, auf dem Schirm haben, weil der teilweise so seine Make-up-Artist und Kostümbilder, dass er da noch Schulden hat von alten Filmen, die er einfach nicht begleicht und so. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass er da so, dass er nicht das beste Image genießt, das war mir neu. Habe ich jetzt auch mitbekommen, dass er so ein bisschen in Verruf geraten ist im Laufe seiner Filme.
Da muss er aufpassen. In Western-Zeit wäre er abgeknallt worden.
Ja, vor allem gerade jetzt, wenn er so Finanziers sucht für seine Filme, wenn er da aufruft, weißt du, ist vielleicht nicht das Beste, dass er so einen Ruf hat. Aber wir gucken mal, ich drücke trotzdem die Daumen, dass man das zum Ende bringt, weil, wie gesagt, das ist ja wie so eine angefangene Serie, die du dann irgendwie nicht zu Ende gucken kannst, weil die abgebrochen wird. Das ist ja dann immer scheiße. Aber okay, ich komme zu den Punkten. IMDb 6,6, Metascore 49, Letterboxd eine 3. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt beratschlagen, welche Punkte ihr tippt. Das ist die erste gemeinsame Beratschlagung beim Punkteraten in der Badausen-Geschichte.
Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung.
Die hat eine genaue Vorstellung.
Ja. Ich spreche mal wieder ins Mikro.
Mach mal.
Also, ich glaube, da du ja eh großer Fan des Genres bist, hat das noch für 7 Punkte gereicht.
Möchtest du ein Veto einlegen, Dave, oder?
Nee, da schließe ich mich auch an.
Ja, du weißt natürlich, dass er der King des Punkteratens ist. Also insofern kann man sich auf seinen Tipp verlassen. Es hat noch für eine 7 gereicht.
Jawohl, ja. Da kannst du klingeln, weil ich habe auch 7 vergeben.
Bei dir auch eine 7?
Ja, ja.
Ja, das ist wieder so einer der Filme, wo wir wahrscheinlich ein bisschen nörgelig klingeln, klingen, aber... nörgelig klingeln, ja. Aber unterm Strich wäre mehr drin gewesen.
Ja. Ja, cool, dass ich mich situativ einklinken konnte. Ich übergebe wieder an Lee.
Ja, übergib Peace. Mal. Fliegender Wechsel, sehr geil.
Ja, wo ist dein Tag-Team-Partner?
Ja, mein Tag-Team-Partner sitzt in Osnabrück wahrscheinlich.
Ja, aber gucken, vielleicht kann Dave ja gleich noch für dich einspringen.
Aber auch jetzt ein guter Übergang, weil ich meine, Dave hat zu dem Film, über den wir jetzt besprechen, ja ein kleines Video gemacht, was nicht veröffentlicht worden ist, aber hat hier eine nagelneue Scheibe ausgepackt und hat so ein bisschen geguckt, was da so drin steckt, weil... Das hat gerade gepasst.
Auch zu diesem Film hat er eine, was war das jetzt wieder für eine besondere Edition von dem Ding? Jedenfalls ist da ein Booklet mit bei, wo ewig viele Informationen, ein Mediabook natürlich.
Was? Ja, genau. The Last Words.
Genau, The Last Words. Darum geht's jetzt.
Ja.
Achso, wir müssen ja wieder Punkte raten.
Genau, wir müssen wieder Punkte raten und grüßen Sarah an dieser Stelle. Die hat gesagt, ob es auch okay ist, dass sie uns Konzertfilm reinwirft. Und ich glaube, dass du ja auch mal gesagt hast, dass du von Scorsese diese ganzen Konzert- und Musikfilme nicht kennst. Insofern
genau das.
Spielt er das, glaube ich, in die Karten, dass man einen von denen abhackt.
Voll.
Also passte das.
So musste ich mich quasi mal ranwagen.
Alright, schön. Dann, wer liegt vorne?
Ich.
Dann rate.
Ah, ist tricky. Aber ich habe so ein paar, Faktoren natürlich zusammengezählt hier. Also zum einen bist du bei Dokumentationen, wenn die irgendwie funktionieren, tendenziell ja eh schon mal viel großzügiger als bei fiktionalen Filmen.
Ist das eine Dokumentation, könnte man fragen.
Das ist jetzt die Sache, ne? Das ist ein Konzertfilm, der auf jeden Fall, da steht Doku dran, aber eben, es ist mehr ein Konzertfilm, trotzdem finde ich, hat Scorsese hier ein bisschen was beigesteuert. Ist ja nicht einfach nur so, die spielen Konzert und wir halten die Kamera drauf, sondern er hat ja schon ansatzweise auch da für sich so ein Narrativ drin. So, und dann zum einen stehst du auf die Mucke, dann ist eben, bist du bei Dokus tendenziell großzügiger unterwegs und dann sind hier am gewissen Punkt auch einfach eine Menge Leute auf der Bühne, wo ich dachte, Alter, das ist jetzt hier Live Aid,
Hippie Life Aid.
Mit Hippies, ja, ohne Scheiß. Also schon so ein paar Leute, wo ich dachte, der auch noch, Alter, what the fuck? So, und deswegen, da sind schon echt viele Faktoren, wo ich glaube, dass das bei dir für sehr viele Punkte sorgt. So, und deswegen traue ich mich jetzt mal und sage 10.
Okay, krass. Nice. Ja, ich bin auch sehr am Hadern bei dir. weil ich weiß, dass du links und rechts neben Hip-Hop natürlich auch andere Musikrichtungen magst und hörst und relativ offen bist, was Musik angeht, sofern das nicht zu Plastik ist und zu elektronisch.
Mhm.
Das geht dann so weit weg von deinem Geschmack. Aber gerade so die 70s und die 60s und so, da hast du schon Herz für. Aber auf Dauer, weil du doch hier sehr viele Songs ausgespielt komplett hast und weil das mehr ein Konzertfilm ist, weiß ich nicht, ob du mit The Band an sich groß was anfangen kannst, ob dir das zu eintönig war. Ich sag eine 7. Geh mal ein bisschen runter, auch wenn ihr natürlich einiges an Musikgeschichte auf der Bühne steht, wie du schon richtig erkannt hast. Ja, ich fasse mal die Story zusammen.
Ja.
Also The Band ist eine Band, die sich tatsächlich The Band nennt und die verschiedene Namen hatten und dann gesagt haben so, nee, alle sagen so, ja, ey, The Band tritt noch auf und so. Und da haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir den halt als Namen. Es sind 5 Musiker, die ziemlich legendär sind, ein paar Hits hatten in den End-60ern und 70ern. Und die machen ein finales Konzert in San Francisco, wo die sich praktisch von der Bühne verabschieden und haben eine Menge Gäste eingeladen, die dann für 1-2 Songs auf die Bühne kommen und mit denen performen. Das ist die Story. Und zwischendurch, das Ganze ist von Scorsese, zwischendurch interviewt er auch mal den einen oder anderen von der besagten Band.
Mhm.
So im Hinterzimmer und dann lassen die auch mal so die eine oder andere Anekdote fallen. Ja, und da hast du großartige Namen teilweise auf der Bühne aus der damaligen Zeit. Johnny Mitchell kommt dann auf die Bühne, Bob Dylan, Dr. John, Neil Young ist dabei, Eric Clapton, Neil Diamond, Muddy Waters, Van Morrison, Ringo Starr, Ron Wood und noch andere. Also auf jeden Fall.
Bob Dylan hast du ihn genannt?
Who's who. Ja, Bob Dylan habe ich genannt. Und du hast es richtig erkannt. Ich war irgendwie so, selbst mit 10, 12, 14, 15 Jahren hatte ich irgendwie ein Herz für Musik aus den 70ern oder so End-60ern. Ich war da irgendwie, musikalisch war ich, selbst als ich kleiner war, ich irgendwie so eine alte Seele und habe es geliebt, irgendwie so Doors-Songs zu hören oder mir so alte Songs von damals anzuhören und weißt du, so Painted Black von den Stones und das waren für mich so, das sind für mich so zeitlose Songs, wo ich sage, so, die sind einfach grandios oder House of the Rising Sun und wie die alle heißen. Und gerade so die Leute, die hier auf der Bühne stehen, also das, die haben schon viel Musik gemacht, die ich halt liebe. Und ich liebe auch die Musik von The Band. Also spätestens als The Wait eingesetzt hat, lustigerweise haben wir uns neulich über Girl Interrupted unterhalten, das ist ja ein Song, den ich von dem Soundtrack kenne. Oder The Night They Drove Old Dixie Down und so, also die haben so ein paar Hits.
Das ist
auf jeden Fall ein sehr Erfolg.
Ja, ja, also da waren sowieso natürlich einige Songs dabei, die ich kannte, ja.
Aber wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, wer The Band ist, hätte es wahrscheinlich nicht geklingelt.
Ich habe auch, ey, wirklich, ich habe lange gebraucht, ich habe das einfach angemacht, ne, und ich habe lange gebraucht, um zu raffen, um welche Band geht's denn überhaupt,
Alter. Ach so, okay, du dachtest, du wärst nur die Begleitband für die Musiker,
nee,
oder?
Ich wusste schon, dass es um diese Band geht, aber ich so, wer sind die, Alter? Und dann als so ein paar Songs, nee, weil ich habe halt die Fressen nicht erkannt, ne?
Ach so, ich dachte wegen dem Titel, ich dachte, ja, The Band, wer ist denn nur The Band?
Ja, eben, so, weißt, ich so, wer ist denn? Ja, sagen Sie denn endlich auch mal den Namen der Band, genau, Alter, wer ist denn diese Band?
Ach, die Neil Young Band.
Aber Alter, ich habe das so gefühlt, ey, ich finde, dieses Ding ist so ein geiles Beispiel für, das ist das absolute Gegenteil von prätentiös.
Ja, ja.
Wie die hier sind. Wofür die, also, ne, weil Scorsese ist auch schon wieder so geil, Alter, da erkennst du halt wieder den Geschichtenerzähler, ne? Die Fragen, die er stellt, er interessiert sich halt für das dahinter. Ne? Also, warum macht ihr das? So, was treibt dich da an? Und dann die unterschiedlichsten Antworten, die er da kriegt, ne? Du merkst halt einfach, die leben so dafür und jetzt nicht mal sagen, ich will der beste Musiker überhaupt werden, sondern so, hey, wir fühlen das einfach, was wir da machen. So. Und das überträgt sich so krass, Alter, weil ich habe das auch so hart gefühlt, das ganze Ding. Fand's richtig geil.
Ja, mein Problem war, dass ich tatsächlich so die Interviews haben für mich so ein bisschen diesen ikonischen Status von der Band ein bisschen geschmälert.
Warum?
Weil ich fand die Statements teilweise ziemlich daneben.
Nämlich?
Naja, Robbie Robertson ist der Leading Man von der Band, kannst du sagen. So, das ist halt der Typ, der am Mikrofon, also ja, grundsätzlich sind die alle super talentiert, weil die spielen alle diverse Instrumente und können auch alle singen. Also
das finde ich auch nämlich, das fand ich richtig cool an der Nummer, dass du dann Songs hast und mal ist er der Leadsänger und mal ist er der Leadsänger.
Dann
und
der Schlagzeuger, genau, so. Ja. Also das variiert und die können alle irgendwie singen und verschiedene Instrumente spielen, das ist super talentiert alle. Aber wenn Robbie Robertson zum Beispiel, also es fängt ja schon damit an, dass er mal wieder neu ansetzen wollte, ganz am Anfang des Films. Wo ich gesagt habe, okay, warum ist es für ihn so wichtig, jetzt in einem guten Licht dazustehen oder so ideal irgendwie in diese Frage einzusteigen?
Ich glaube, das hast du ein bisschen falsch interpretiert.
Na, helf mir mal, weil das war so der Anfang, wo ich gesagt habe, okay, das wirkt irgendwie unsympathisch, dass er nochmal neu ansetzen
muss. Nee, weil also zum einen sagt Scorsese ja zu ihm, bau das in deine Antwort ein. Ne? Das machen tatsächlich Fernsehredakteure auch andauernd. Die stellen dir eine Frage und du antwortest wie ein normaler Mensch. Mhm. Und dann heißt, ja, kannst du aber die Frage in deine Antwort einbauen. Ne, weil wenn du es dann schneidest, zeigst du nicht den Fragesteller oder lässt die Frage aus dem Off kommen, sondern zeigst nur die Antwort.
Ja, okay.
Und dann musst du die Antwort halt so formulieren, dass die Frage damit drin ist oder sich aus der Antwort ergibt.
Und damit war er überfordert, meinst du?
Nee, und dann hat Scorsese ihn ja ganz am Anfang an einer Stelle gesagt, so, ja, sag das nochmal mit so und so. Ne? Und dann hat er verstanden, ah, okay, weil er dann wieder intuitiv geantwortet hat und dann meinte er so, nee, warte, ich mach nochmal, ich mach nochmal so. Weißt du, da hat er halt verstanden, dass wir hier eine Doku drehen und dass wahrscheinlich die Fragen nicht im On sind. So.
Okay.
Und deswegen, das hatte für mich überhaupt nicht, ich hatte null den Eindruck, dass er jetzt dass er auf dem Zettel hat, wie er wirken möchte oder so. Null. Deswegen meinte ich ja, das ganze Ding war für mich komplett unprätentiös, Alter.
Ja, unprätentiös und uneitel
ist es. Uneitel und geben so einen Fick, weil es denen halt einfach um das geht, was sie da kreieren. So.
Ja, wo ich ein bisschen Liebe vermisst habe, ist bei den Statements, wo die gefragt worden ist, so von wegen so, ja, wie ist das mit den Groupies und so weiter, weißt du? Und dann kamen halt so Statements, wo es hieß so, ja, die Musik ist zwar ganz nett, die wir machen, aber uns wurde halt gesagt, ihr werdet damit nicht reich, aber ihr kriegt halt eine Menge Chicks.
Mhm.
Und dann so dieses Grinsen da, weil ich gesagt habe, ja, Digga, also geht's dir nur darum, dass du Musik machst und so weiter, um jetzt an die Chicks ranzukommen oder so. So kam das rüber bei dem einen, der da interviewt worden ist.
Ja,
und das
aber,
fand
guck mal,
ich halt,
die sagen auch an so vielen Stellen von, hey, wir, wenn andere Leute dabei waren, dann konnten wir nicht produktiv sein, so, weil nur wenn wir unter uns waren, dann float das irgendwie und dann passiert richtig was und so. Da hast du schon, in solchen Momenten hast du voll gemerkt, wie wichtig denen auch eben das ist, was sie da an Musik machen und dass sie eben auch einfach das geil finden, zusammen zu musizieren. Das gibt dir einen Mörder viel, das spürst du voll. Und dann darfst du aber auch nicht vergessen, Alter, das ist für die auf jeden Fall, klar wurden die schon mal gefilmt, weil die eben irgendwie 16 Jahre unterwegs waren. Aber trotzdem sind die erstmal alle übelst verschallert. Ne? Also die sind ja, jeder Einzelne ist auf irgendwas drauf, so. Mhm. Und dann sind das ja, obwohl die jetzt auch 16 Jahre als Band funktioniert haben, das sind ja trotzdem noch relativ junge Typen.
Mhm.
So, und den fragst du jetzt so und die erzählen dann die Geschichte. Und plus, ich denke mir halt auch, Alter, das müsstest du heute mal einem Musiker erzählen, nachdem er 16 Jahre lang unterwegs war, so, ja, wir hatten an der Stelle kein Geld mehr und da hatten wir keine Kohle und dann mussten wir Essen klauen und so, ne, wo du denkst, so, Alter, ihr spielt Songs, die Massen begeistern. Und ihr habt nichts zu fressen, Alter, so vielleicht mal den Deal überdenken oder so, aber darum geht's überhaupt nicht so.
Ja.
Weil für die ist es so, das war ja auch noch zu einer Zeit, wo nicht klar war, dass du mit Musik Geld machen kannst, Alter. Also nicht auf so einem Level, sondern die wollten einfach genug zum Leben haben und dann haben sie eben genossen, was das Musizieren noch so gebracht hat. Und ja, das waren natürlich eine Menge Groupies. Aber sie schlachten es ja nicht aus, sondern grinsen halt in sich rein, ne? Und
ja, klar. Aber es war so ein bisschen so, also es spricht natürlich dagegen, dass sie diese ikonischen Songs rausgebracht haben.
Ja,
und so.
Das
ist ja auch tolle
Musik.
Wenn sie
nur für Groupies machen würden, dann.
Aber er meinte halt wortwörtlich so, ja, okay, die Musik ist halt ganz okay, aber halt die Groupies ist halt so, ist halt der coole Nebeneffekt, der damit kommt, wo ich gesagt habe, ja gut, das wirkt halt ein bisschen oberflächliches Statement. Hätte ich lieber die Konzertszenen gesehen, so ohne diese Statements. Aber
wie geil ist
denn, jetzt nur so meckern auf hohem Niveau.
Geil ist denn die Story von dem einen, der Typ an der Orgel, den sie dann neu dazu geholt haben oder relativ spät, der von jedem Einzelnen Geld genommen hat für Musikstunden, wo er gesagt hat, ich bringe euch Musik bei und dann kriege ich aber irgendwie $10 die Woche von jedem von euch. Und die alle schon so, Alter, was ist mit ihm los? Was ist das hier für ein Side-Hustle?
Er will halt den Titel so. Er will halt den Titel als Musiklehrer.
Ja, aber warum er den will? Also, hey, ich bin hier eure Musiklehrer und so. Das war dem voll wichtig, damit er seinen Eltern sagen kann, ich habe einen Job als Musiklehrer und denen nicht erzählen muss, ich habe mich einer Band angeschlossen und tour mit denen durch die Gegend, so, um die zu beruhigen. Alter, ich habe es so gefeiert. Deswegen, also ich finde es halt auch so geil, was das so. Sind schon echt unterschiedliche Typen und trotzdem merkst du halt, wie gut die auch harmonieren. Und es ist jetzt auch nicht so, klar sind die alle Mörder talentiert, aber keiner von denen ist der begnadetste Sänger oder so, aber die Musik funktioniert irgendwie so gut, weil du halt merkst, wie die das alle auch eben fühlen. Und
ja, ja, voll. Voll, definitiv. Also es gibt ja auch von dem Rolling Stone Magazine gibt es ja auch eine Liste der Rock'n'Roll Hall of Fame Top 100 und so weiter. Da sind die auf Platz 50 der wichtigsten Rockbands aller Zeiten.
Ach echt? Okay.
Ja, wow. Das ist die Band auf jeden Fall in der Mitte.
Okay, aber du wolltest erzählen, dass du das nicht so gut gefunden hast oder dass die Interviews dann bei dir so ein bisschen den Flow gekillt haben?
Aber nur so ein bisschen. Also ich fand die Statements von denen, also das hat so ein bisschen die Sympathie der Bandmember gekillt, weil auf der Bühne haben die natürlich alles gegeben und ich finde die Musik großartig, fand die Auftritte grandios und ich meine, diese ganzen Größen hätten sich da nicht die Ehre gegeben, weißt du, wenn die nichts von denen halten würden. Also insofern, die haben schon immer noch diesen ikonischen Status, aber halt so diese Groupie-Statements und so fand ich halt nicht sonderlich sympathisch. Und ich habe das am Anfang halt schon so gesehen, dass ich habe das halt nicht so interpretiert, wie du jetzt gesagt hast, dass Scorsese da ihn so ein bisschen instruiert hat, sondern für mich war das so, okay, jetzt will er irgendwie den perfekten Cut haben und das passte irgendwie nicht zu dieser Hippie-Attitüde, die ich den Eindruck, den ich von der Band hatte.
Naja, aber dann hätte er es doch nicht dringen lassen. Also, weißt du, wenn es drum gegangen wäre, hier dann den perfekten Satz für den Schnitt zu bekommen.
Naja, er hätte wahrscheinlich alle Szenen drin gelassen, um zu sehen, wie er tickt, wie er ist, damit sich der Zuschauer halt ein Bild macht.
Okay, aber würdest du wirklich Scorsese zutrauen, dass er hier so ganz als ernstzunehmender Dokumentarfilmer sagt, ich muss hier alle Seiten von denen zeigen und deswegen bringe ich potenziell auch was gegebenenfalls unsympathisch wirken könnte?
Na, wahrscheinlich nicht, ne.
Deswegen glaube ich nämlich auch nicht. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Alter, weil als ich dann Joni Mitchell auf der Bühne gesehen habe, war ich die ganze Zeit so, Digga, wir haben doch noch drüber gesprochen, wo waren das, Mann? Ich habe doch erzählt, es ist ein Biopic in Planung. Fuck, wer macht es, wer spielt die und so. Cameron Crowe
macht einen Joni Mitchell.
Macht einen Joni Mitchell Biopic und Gerüchten zufolge wird Anya Taylor-Joy die junge Version spielen und nachdem ich die jetzt auf der Bühne da in The Last Waltz gesehen habe, gar keine schlechte Idee, Alter.
Könnte klappen, ja.
Also auch wenn die Wangenknochen und die hat schon, also die werden was mit ihren Zähnen machen wahrscheinlich, ne, weil die hat ja schon einen harten Überbiss.
Machen die Freddie Mercury, ja.
Und in der älteren Version soll es dann wohl Meryl Streep werden.
Okay.
Also, ich bin gespannt.
Verleuchtet das ganze Leben. Ja, Joni Mitchell lebt ja noch. Also tatsächlich im Gegensatz zu The Band, wo alle Mitglieder, glaube ich, mittlerweile gestorben sind.
Die lebt noch, okay.
Sind die ganzen Leute, die da auf der Bühne standen, sind die meisten von denen tatsächlich noch am Leben.
Weil ich kenne so ein paar Tracks von der, aber ich habe nie groß irgendwie was live von der gesehen. Und ich fand es total spannend, weil das fast schon so ein bisschen Spoken Word war, was die zwischendurch gemacht hat. Ne? Ja. Also fast schon so Rap-Ansätze. Ganz eigene Art zu singen.
Ja, es ist Spoken Words-mäßig.
So ganz abgefahren.
Ja, Joan Baez ist ja auch so eine, aus der Zeit auf jeden Fall, die so ein bisschen den ähnlichen Stil hatte. Ja, Spoken Words passt so. Jim Morrison hat ja auch manche Songs, wo er einfach nur so drüber spricht.
Ja, genau. Ja.
Über den Beat und so.
Ey, Alter, und Eric Clapton, Digga, ich wusste ja, dass der gut ist. Und ich weiß noch, damals hieß es immer so, er ist Eric Clapton oder Mark Knopfler besser an der Gitarre. Aber Alter, da konnten ja alle Anwesenden einpacken.
Wie viel Blues der auch in seinem Blut hat, ey, als Digga, Weißer.
Wie beherrscht er denn dieses Instrument? Das ist ja unverschämt, ey.
Ja, ist großartig.
Wie der abgeht, Mann. Da steht so ein Bob Dylan daneben und du denkst dir so, ja, nee, keine Chance, ey.
Ist großartig.
Wirklich krass.
Also, ja, deswegen war ich auch gerade mit Isa, als sie noch in Berlin gewohnt hat, wir haben viele Konzerte besucht, wir haben Bob Dylan live gesehen, wir haben Jackson Brown live gesehen, der ist ja mittlerweile verstorben. Ebenso mit der Voraussicht von wegen, wer weiß, wie lange die noch performen, wer weiß, wie lange die noch leben, wer weiß, wie lange du die noch sehen kannst, so diese Legenden der Musikgeschichte.
Eric Clapton ist schon eine Größe, Mann.
Auf jeden Fall, ja, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das war auch der Hintergrund, dass ich viele besucht habe, selbst die, wo ich jetzt nicht so musikalisch hinterher bin, aber da wollte ich einige von denen nochmal live sehen. Ja, fing ein bisschen traurig an mit der Todesserie, weil hier, wie hieß er? 1986, Richard Manuel ist nämlich einer von den Urmembern, der hat sich dann irgendwie umgebracht, war ziemlich depressiv und alkoholabhängig und hat sich dann das Leben genommen und das hat so ein bisschen, das war so der Anfang, dann sind die irgendwie nacheinander weggestorben.
Ach, wir haben noch gar nicht erwähnt, von wann der Film ist, ne?
Nee, haben wir nicht gesagt, der ist aus dem Jahr 78.
Ja, weil das ist schon wichtig, das sind halt echt frühen Jahre von...
Ja, ja, und die hat es vorhin erwähnt bei seiner Hip-Hop-Serie. Auch bei einer Doku gibt es natürlich Autoren, beziehungsweise einen Autor. Und der ist Marduk Martin und ist auch der Stammautor damals von Scorsese gewesen. Hat für Raging Bull und Mean Street schon die Drehbücher geschrieben und der war hier als Autor gelistet für The Last Waltz.
Ja.
Ja, ansonsten ist das natürlich ein toller Konzertfilm, gute Doku und mit einem ziemlich fähigen Regisseur da auf dem Regiestuhl. Insofern war schön, das mal gesehen zu haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so
begeistert davon bist. Ne?
Nee, kannte ich gar nicht. Die habe ich nicht gesehen. Shine a Light kenne ich, die Stones-Doku von Scorsese, die habe ich gesehen. Mhm. Aber viel
Bob Dylan-Film hat er auch noch gemacht, ne?
Ja, den habe ich zum Beispiel auch nie gesehen, den Bob Dylan-Film. Von ihm bin ich auch ein großer Fan.
Das ist auch, also, was ein Typ, ne? Jetzt allein hier seine 2-3 Tracks, die hier mitspielt.
Ja, krass, legendär. Definitiv.
Der Style, Alter, und so wo du denkst, es wäre heute einfach so ein hässlicher Hipster.
Mhm. Und Neil Young hat wohl während des Konzerts auch irgendwie so eine Kokainspur noch an der Nase gehabt, so. Die hat Scorsese dann rausretuschiert.
Ach,
für den Film. Tatsächlich wurde das nochmal bearbeitet. Die wollte er nicht drin lassen, also.
Ja, aber du siehst bei so ein paar Leuten, ey, wie hart die gerade unterwegs sind, ey.
Ja. Die Musikerszene der 70s, keine Kinder von Traurigkeit.
Naja, ich meinte gerade Neil Diamond.
Ja.
Naja.
Augengroßer Musiker, Alter.
Ja, aber bei ihm siehst du halt auch so krass, wie er das Ding fühlt, ne?
Ja,
also unglaublich.
Und seine Range ist halt so die krasseste, weil ich meine, die sind alle irgendwie. Die sind ja alle nicht so kommerziell, sondern sind ja alles so Leute, die auch in Woodstock aufgetreten sind oder auftreten könnten.
Mm.
Aber Neil Diamond ist ja schon so ein...
Der kann halt auch so schmusige...
Ist halt so ein Typ, den auch Großmutter mögen, weißt du, mit Sweet Caroline und Co. Also das ist ja jetzt einer, der da so ein bisschen raussticht vom Style, aber trotzdem auch lustig, dass er den geholt hat.
Ey, und du bist ja vom Fach, deswegen wollte ich dich da eh fragen, das habe ich mir nämlich beim Film gucken noch gedacht, weil der Drummer ja schon mehrere Songs singt und eigentlich fast dem Leadsänger Konkurrenz macht, ne? Mit seinen Performances.
Ja.
Und da gibt's ja auch wirklich geile Shots, Alter. Dieser Shot von hinten, over shoulder, und er hat ja sein Mikro immer links von ihm und dadurch siehst du ihn eigentlich immer in der profiligen, und vorne hast du halt nur das Licht, was gegen strahlt, und
ja,
dann das Blau von dahinter, du siehst nichts vom Publikum. Digga, das ist ein Kinoshot.
Ja,
also sowas, das ist so in Whiplash oder so, hast du solche Shots, ne?
Ja, total. Da siehst du halt, dass Scorsese da auf dem Regiestuhl saß.
Apropos Whiplash, muss ich kurz abbiegen. Habe ich gestern gelesen, Digga, der Typ, der einen Oscar bekommen hat für den besten Sound bei Whiplash, hat seit April nicht mehr gearbeitet. Na, also zum Thema Beleg dafür, wie in L.A. gerade die Filmbranche runtergeht. Der hat seit April nicht mehr gearbeitet. Der ist in den letzten Jahren schon dauernd so von einem Job zum anderen gehustelt und kommt nicht mehr klar, Alter, weil der halt einfach keine Jobs mehr bekommt. Wahrscheinlich, weil der aufgrund seiner Vita eine ordentliche Gage bekommt. Und die meisten Produktionsfirmen oder Studios dann halt heute sagen, ach, Sound.
Nehmen wir einen billigeren.
Nehmen wir einen günstigeren, der kann doch auch irgendwie das Mikro halten oder was weiß ich. Ey, und dann.
Also entweder er verkauft sich unter Wert oder.
Ja, er hat einfach Typ, der einen Oscar dastehen hat, weil er der Beste war in dem, was er macht, seit April nicht mehr gearbeitet. Die Branche geht so den Bach runter, Alter, das ist so krass. Naja, was ich fragen wollte, der Drummer, der singt ja dann eben auch sehr oft. Und dann habe ich mich gefragt, wie oft es das gab. Also mir würde natürlich The Police noch einfallen, als wo Drummer auch gesungen hat. Aber sonst, also außer so Background, würden dir Bands einfallen, wo Drummer auch ein Leadsänger war?
Vereinzelt, ja doch. Es gibt viele Bands, wo dann der Drummer irgendwie beim Konzert auch nochmal irgendwie einen Song performt. Aber so Leute wie Phil Collins zum Beispiel, die bekannt geworden sind als Drummer bei Genesis, der hat ja seine Gesangskarriere da erst nach Genesis groß gestartet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er damals schon irgendwie Songs gesungen hat. Der würde mir natürlich einfallen.
Mhm.
Aber generell weiß ich nicht. Also allzu oft gab es das wahrscheinlich nicht.
Naja, eben habe ich mich auch gefragt. Okay, wüsstest du sonst auch keine?
Wie gesagt, Phil Collins würde mir einfallen.
Ja,
ansonsten.
Ja, an den habe ich auch gedacht, klar.
Aber kann schon sein, dass auch andere da mitgesungen haben. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Drummer Boy.
Ja.
Was sagt er?
Drummer Boy.
Drummer Boy. Ach so.
Wer?
Drama Boy.
Ach, Drama Boy. Ach so.
Hieß der nicht Drama King und war ein DJ? Kay Slay, Alter.
Wie weit seid ihr denn jetzt abgebogen?
Nee, Hip-Hop hatten wir schon. Jetzt sind wir ja in den 70ern.
Jetzt sind wir in den 70ern. Ja, aber musikalische Episode hier, ja. Mit Power of Love eingestiegen und jetzt über Hip-Hop dann in die 70er gelandet. Danke, Sarah.
Ja, voll gut. Alter, ich hab das Ding so gefeiert. Aber es ist auch, für mich ist jetzt mal nach der Golden Era of Hip-Hop so in den 90ern, sind für mich die 70er halt musikalisch das beste Jahrzehnt.
Ja, bin ich bei dir.
Alter, das ist so, das ist so krass. Da gibt es so wenig schlechte Musik. Ne? Also zumindest habe ich wenig schlechte Musik aus den 70ern gehört.
Ich mag tatsächlich auch die 50s und 60s, weil da gibt es auch wenig Schrott, aber die waren nicht ganz so, die gingen nicht ganz so deep. Das war nicht so eine genialen
ja,
Songs.
Ja, das war schon auch sehr viel softer halt noch.
Ja, es war ein bisschen softer und das war irgendwie mit einem partytauglicher, so La Bamba und Jerry Lee Lewis und so. Das ist auch ein krasser Musiker, aber das ist trotzdem, also wenn du das natürlich vergleichst so mit Paint It Black oder so, weißt du, oder irgendwie.
Also klar, ne, wenn du jetzt so in die Soul R&B Richtung gehst, da sind in den 60ern natürlich krasse Sachen gewesen, mhm. so mit Otis Redding und Co. Mhm. Aber eben, also so jetzt gerade, wenn du in Richtung Rock gehst, so, Digga, was da in den 70ern kam, ist einfach so krass.
Ja, hallo. Übrigens auch einer abgetreten gestern, also insofern passt gerade gut in die Szenerie. Rest in Peace, Ace Frehley von Kiss. Gestern gestorben. Also okay. Auch noch frisch reingeflattert. Der hatte auch eine relativ kurze Solo-Karriere, aber ist mit Kiss auf jeden Fall auch groß gewesen. Mhm. Und du warst hier bei den Soul-Sängern, Alter, da muss ich auch nochmal, die haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber hier jetzt will ich den Namen nicht verkacken.
Jetzt hier bei The Last Waltz.
Ja, genau, bei The Last Waltz. Ach hier, Mavis Staples war das.
Ja.
Die hat nämlich ziemlich viel Soul reingebracht hier in den Song an einer Stelle, wo sie mitgesungen hat. Fand ich auch großartig.
Voll gut.
Von den Staple Singers.
Ja.
Alright. Haben wir noch was?
Nö.
Dann,
danke an Dave, dass er uns die Disc zur Verfügung gestellt hat.
Ja, danke an Dave wie immer für die Leihgaben von Back to the Future und The Last Waltz und Co. Und dann nennen wir die Punkte. Auch dieser Film geht eine Stunde 57, knapp zwei Stunden. Und danke an Sarah. Hier kommen die Punkte. IMDb 8,1. Metascore 84, Letterbox 4,2 heute. Guter Stoff. Und von mir gibt es eine 8.
Ups, zwei miese für mich. Aber von mir gibt es eine 10.
Von mir gibt es die 10. Wow.
Ja, Mann. Ich habe das Ding so gefeiert, Alter.
Terli heute, euphorisch unterwegs.
Ja, sorry.
Ja.
Fand so fett.
Ja, war gut. Hätte ich nicht gedacht, dass du hier bei der 10 bist, ey. Hast du ihn gesehen eigentlich, Dave?
Nee, leider noch nicht.
Gesehen noch nicht, okay.
Ich kenne aber auch nicht, ja?
Die kennst du auch noch nicht. Ich übersetze, er hat viel in der Sammlung davon, aber er hat davon auch noch nichts gesehen.
Der wild mit dem Abwischen hier.
Ja, der hat kein Mikro, deswegen muss ich ja hier.
Ja, nee, machst du gut.
Die hören das ja nicht.
Voll mitgedacht. Siehst du, Gast denkt mit.
Ja. Wenigstens an einer Stelle denkt er aber mit.
It's time for Dave to turn this shit around. That's what time it is.
Perfekter Sample. Perfekter Sample. Turn this shit around, man.
Warte, ich frage
mal. Turn this shit around.
Das noch hier.
You think you deserve to be loved, Dave?
Das wird sich rausstellen. Haben wir noch kein einziges Sample gedrückt heute hier von mir?
Echt?
Nee. Dann drücke ich den hier.
Seid ihr verrückt geworden? Meine Herrenparty geht jetzt zu Ende. Los, raus mit euch. Raus auf eure Zimmer. 1, 2, 3, bei 3 seid ihr draußen. Raus mit euch!
Aber wir schleichen uns gleich wieder in die Zimmer und machen eine neue Party auf.
Der Wichser weiß nie, wann eine Party zu Ende ist.
So sieht's aus. Aber wir wollen nochmal erwähnen, dass wir bei Patreon und Steady auch zu hören sind. Mit Sonderepisoden sonntags.
Ihr könnt uns kaufen.
Ihr könnt uns kaufen. Und nicht nur uns. Ihr könnt auch Lose kaufen und Auftragsfilme. Deswegen unbedingt supporten. Dave ist Supporter.
Dave hat recht. Das wiederholen wir zwar nicht, aber Dave supportet uns auch.
Ja.
Sehr vorbildlich. Und ich würde vorschlagen, ihr macht das auch.
Ja, und wenn ihr uns supportet, kriegt ihr eventuell irgendwann mal ein Format von uns. Weiß man nicht. Möglich wär's.
Ja, ist schon passiert.
Ist schon passiert, ja.
Ja, you never know.
You never know, ja. So könnt ihr uns unsere Liebe erkaufen.
Ich habe ja eh schon gesagt, ich finde das gut, wenn dieser Kreis sich erweitert.
Voll. Und nicht vergessen, die letzten Episoden dürfen auch die Schmarotzer kaufen. Das heißt, jede Episode, unabhängig davon, ob ihr bei Patreon oder Steady angemeldet seid, also guckt mal bei Patreon rein, da könnt ihr die Episoden auch einzeln jetzt käuflich erwerben.
Ja.
Wenn euch da irgendein Line-Up gefällt. Ich bin auch dabei, das umzustellen, dass wir dann alle Episoden dann zum Kauf anbieten. Im Moment sind es halt nur die aktuellen.
Ja, aber da könnt ihr eben einfach mal ein Episödchen kaufen und euch anhören, was wir da so fabrizieren.
Genau. So testweise vielleicht, wenn ihr nicht wisst, wie läuft es da ab. Geben wir uns da weniger Mühe. Ist das nicht so lustig wie bei den... Bildet euch selbst ein Urteil.
Genau das. Okay. Sehr schön. So, dann sind wir raus für heute, oder was?
Sind wir raus. Fertig.
Ja.
Tschüss.
Tschö.
Guten Abend.
Oh.
Tja. Der DJ.
Bewegt Bild Banausen.